Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du wieder eingeschaltet zu einem weiteren munteren Game Talk. Diesmal begeben wir uns wieder eine Stufe hoch auf die Meta-Ebene. Eine weitere Spiele-Podcaster-Talk-Runde ist geplant. Weitere impliziert schon. Ja, es gibt schon eine. Und weil es beim letzten Mal so schön war und wir nicht alles abhandeln konnten, gibt's jetzt hier eine zweite mit neuen Gästen. Alles andere wäre ja langweilig. Und die will ich jetzt hier kurz vorstellen, beziehungsweise Ihnen die Möglichkeit geben, sich selber vorzustellen. Anfangen möchte ich mit dem selbsternannten Head of Shoulders bei Superlevel. Andere nennen ihn Videospiel-Hipster. Er macht den Dumian-Cast. Hi, Fabu.
Hi. Erstmal finde ich es cool, dass du jetzt die Reihenfolge von der Wichtigkeit abhängig gemacht hast und mich zuerst vorstellst. Das finde ich schon mal sehr cool. Moin, Fabo hier von Superlevel. Das ist ein relativ unbedeutendes Indie-Blog in Deutschland, aber einige kennen es vielleicht. Und ich mache jetzt seit 7, 8 Folgen das Format Dumian, Dumian mit Doppel-O. Das ist im Endeffekt das gleiche wie Dumian, nur mit Games. Hallo.
Ja, dann gleich hier weiter in der Runde. Jemand, der schon sehr, sehr lang dabei ist, nicht nur wenn es um Podcasts geht, auch Spielepresse im Allgemeinen. Ich darf begrüßen den Michael Furtenbach. Hi.
Hallo, schönen guten Abend aus Wien. Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ja, mein Name ist Michael Furtenbach und wer mich nicht kennt, also ich podcaste seit über 10 Jahren. Früher unter dem Label Console.at, Console Plus, wo wir eben auch Printmagazine gemacht haben. Jetzt unter Shock 2. Shock 2 ist eben eine Videogame-Plattform, aber nicht nur Videospiele, sondern auch Comics und Science-Fiction und so weiter. Dementsprechend ist auch der Podcast, aber unser Schwerpunkt ist natürlich weiterhin die Videospiele.
Natürlich, hier sei kurz gesagt, Links und so weiter hau ich natürlich alles in die Shownotes, damit du da draußen dir das nicht merken musst. Bevor ich es vergesse, ich sag's jetzt gleich, du findest die unter gametalk.fm/spielepodcaster2 oder wenn deine App schlau genug ist, findest du die alle auch schon direkt da drin. Weitermachen möchte ich jetzt mit einem jungen Herren, der zeigt, was passieren kann, wenn man alles in die Waagschale wirft. Hooked FM ist dabei rausgekommen, sehr cooler Podcast. Ich darf begrüßen den Robin, hi.
Moin, guten Tag. Ja genau, Hooked FM, das ist halt unsere, ich muss vielleicht sagen, das ist nicht nur das Einzige, was ich da, wofür ich das in die Waagschale geworfen habe, sondern es ist ja ein begleitender Podcast für unsere Website. Wir machen ja noch ganz, ganz viel, manchmal ganz okayen Kram nebenbei. Aber ja, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein, in dieser illustren Runde.
Dann last but not least, ein Herr, der zwei sehr, sehr tolle Dinge miteinander verbindet, nämlich Videospiele und Bier trinken und daneben mal noch mit Jochen Gebauer an der Weltherrschaft rumwerkelt. Ich darf begrüßen den André Peschke. Hi.
Servus, ja. Ja, du hast ja schon gesagt, wir machen auch einen Podcast. Wir sind wahrscheinlich so der Newcomer im Bunde, machen das jetzt erst ungefähr in einem Jahr und fangen jetzt an, das quasi Vollzeit zu machen. Und unser Podcast heißt Auf ein Bier. Man findet uns unter gamespodcast.de. Wir bemühen uns, locker, aber tiefsinnig über Spiele zu reden.
Bald scheinbar schon in diversen Formaten, aber da möchte ich dann später noch drauf zurückkommen. Anfangen möchte ich jetzt mit einem Thema, das so ein bisschen zwiegespalten ist und ich freue mich schon sehr, was ihr dazu sagt, und zwar Industriekontakt. Ich sage jetzt einfach mal frech, das ist so ein bisschen zwischen Fluch und Segen. Einerseits möchte man ja von den bösen PR-Leuten und so weiter möglichst unabhängig sein. Andererseits braucht man die, weil ja Spiele-Podcasts ohne Spiele wären dann vielleicht doch so ein bisschen langweilig. Entsprechend jetzt hier zuerst mal an den alten Hasen hier in der Runde, an den erfahrenen Michi. Wie bewahrt ihr euch eure Unabhängigkeit bei euch beim Podcast? Wie geht ihr da mit den Industrieleuten um, damit ihr schön über Spiele sprechen könnt und trotzdem immer nur das sagt, was ihr selber denkt und ihr selber möchtet?
Wir sind jetzt gerade in einer anderen Situation, als wir noch mit Printmagazin und Film und Fernsehen und so weiter, weil da war das Problem einfach, dass da wirklich, mit der André wahrscheinlich auch bestätigen können, dass da einfach um Riesensummen geht und dann natürlich dann die Industrie auch versucht, da einzuwirken. Wobei man sagen muss, dass ich glaube ich da draußen vieles immer ausmalen, schlimmer als es in Wirklichkeit ist, ja, weil einfach ja auch die Industrie ja immer möchte, dass die Glaubhaftigkeit des Mediums gewahrt bleibt, weil sonst bricht das Medium schneller weg, als man denken kann, ja. Jetzt sind wir in der Position, dass wir einfach deutlich kleiner sind. Wir haben kein Printmagazin mehr, keine Fernsehsendungen mehr, sondern einfach einen Podcast und eine Online-Webseite. Dadurch ist der Druck auch deutlich kleiner geworden. Dadurch natürlich auch, ja, fließen auch nicht die Riesensummen da mehr. Noch dazu haben wir uns gleich von Anfang an dazu entschieden, nicht nur Videospiele zu machen, sondern eben auch Comics und Film. Sprich, man ist nicht nur abhängig von einem Medium oder halt einer Industrie. Wie wird's gehandhabt? Ja, wir versuchen einfach möglichst unabhängig zu bleiben, weil gerade bei einem Podcast, ja, bei einem Medium, wo 50-60% der Hörer das beim Einschlafen hören, sprich, dass jeder, der selber Podcast hört, wird es ja bestätigen. Es ist ja oft so, als wenn man mit den Leuten befreundet, die man jede Woche hört, jede zweite Woche und so weiter. Sprich, da kommt ziemlich schnell klar heraus, ist das jetzt wirklich seine Meinung oder ist das gekauft? Und sprich, da kann man sich gar nicht leisten, da jetzt wirklich sich den Druck auszusetzen und da eine Meinung vertreten, die man nicht wirklich vertretet.
Ja, Unabhängigkeit natürlich kommt vielleicht auch ein Stück weit mit einer unabhängigeren Finanzierung. Ich frage mich jetzt hier gerade, bin ich zufällig hier mit dem Game Talk der Einzige, der nicht auf Patreon vertreten ist?
Ich glaube schon.
Ha. Scheint so, ja.
Ich glaube, wir sind alle da.
Ja. Ja,
herzlichen Glückwunsch, ne?
Ja, wobei Patreon, vielleicht möchten wir jetzt, wenn wir schon da sind, das doch noch schnell aufgreifen. Wurde zwar letztes Mal schon kurz angesprochen, aber warum nicht? Was sind so eure Erfahrungen mit Patreon? Bringt das die erhoffte Unabhängigkeit oder ist das dann doch noch schwierig? Robin, vielleicht die Frage noch gerade an dich. Bei euch hat ja, glaube ich, doch noch auch die Bank ein bisschen geholfen, zu Beginn zumindest.
Ja, genau. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit Patreon. Ich habe aber gerade gesehen, dass Auf ein Bier uns vor kurzem überholt hat auf Patreon. Deswegen finde ich das gerade alles ziemlich doof, ehrlich gesagt. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen. Ist egal. Ja, genau. Wir hatten einen Kredit auf. Also wir waren ja zwei Redakteure bei Giga Games Ende 2014 oder Mitte 2014 und hatten da dann nicht mehr so viel Lust drauf und wollten dann eben eine eigene Website starten mit dem eigenen Podcast auch dabei. Und zwar aber von Anfang an das ein Anliegen, da auch dann ein bisschen was hochwertiges videomäßig produzieren zu können. Und dafür brauchst du dann halt ein Studio, Kamera-Equipment, Mikro-Equipment, Greenscreen, alles drum und dran. Und dann die ganzen Konsolen natürlich nochmal kaufen, Fernseher kaufen, alles, was dazugehört. Und das Büro-Equipment. Und deswegen haben wir uns da gedacht, ja, das könnten wir vielleicht mit Freunden und Familien auch privat stemmen, aber da würden wir uns unglaublich in Unkosten stürzen. Deswegen haben wir dann einen Mikrokredit von der Bank bekommen mit einem sehr für uns guten Zins und einer guten Laufzeit und sowas. Und haben halt diesen Kredit aufgenommen, damit dieses Büro mit dem Studio ausgestattet und sind dann halt direkt ab dem ersten Tag, den wir online gegangen sind, im Dezember 14, auch mit der Patreon-Kampagne online gegangen. Also das war von Anfang an eben der Plan, das über Crowdfunding als erste Säule funktionieren zu lassen. Es hat da besser funktioniert als erwartet. Es hat so funktioniert, wie erhofft, aber besser als erwartet, so würde ich es formulieren.
Das ist doch schön. Um vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit dem Industriekontakt. André, du warst ja vorhin quasi noch angesprochen. Kannst du das bestätigen? Ist da die Welt als Podcaster ein bisschen friedlicher, als wenn man da noch bei so einem Magazin angespannt ist?
Puh, naja, als Einzelperson hast du natürlich eine erheblich größere Handlungsfreiheit, als wenn du Teil von einem größeren Unternehmen bist, außer du bist jetzt Alleininhaber. Grundsätzlich zu dem, was der Michael gesagt hat, bin ich, glaube ich, da ein bisschen kritischer in vielerlei Hinsicht. Also erstens, die Industrie als Ganzes gibt's ja nicht. Die fügt sich ja zusammen aus verschiedenen Einzelpersonen und Unternehmen, die alle eigene Interessen und eigene Charakteristika haben. Ich behaupte, es gibt durchaus eine Zahl von Leuten, die da arbeiten, die haben kein Interesse daran, eine unabhängige Presse zu erhalten. Und im Gegenteil, denen wäre es ganz recht, wenn die krepiert. Und die möchten eigentlich, dass die Kommunikation Richtung Kunde auf ihren Kanälen läuft, dass die Leute sich ihre Trailer anschauen und ihre Dev-Blogs und sonst irgendwas. Und dann ist gut, das soll den Leuten reichen und dann sollen sie am Ende ihr Spiel kaufen. Genauso wenig würde ich jetzt auch sagen, also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie es im YouTube-Segment gerade zugeht, dann würde ich auch nicht mich hinstellen und sagen, naja, die Leute merken schon, wenn ich einen Quatsch erzähle. Ja. Das glaube ich auch nicht. Das haben sie bei ganz anderen Leuten schon nicht gemerkt. Meiner Meinung nach ist Unabhängigkeit erstens etwas, wo man ein bisschen drauf gucken müsste, dass man das Ganze gleich von der Struktur her so anlegt. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, wir konstruieren das Ding schon so, dass es überhaupt nicht in Gefahr läuft, abhängig zu werden. Das heißt, wir setzen nicht auf sowas wie aktuelle Tests, wo ich dann darauf angewiesen bin, dass mir ein Hersteller ein Muster zugänglich macht vorab. Das zum Beispiel. Oder dass wir halt auch gleich gesagt haben, so, wenn es nicht wirklich absolut notwendig ist, nehmen wir keine Werbung aus der Industrie. Und wenn es geht, dann ehrlich gesagt, dann finanzieren wir uns allein dadurch, dass die Leute uns bezahlen. Unabhängige Presse bedeutet immer, dass der Hörer, Leser, Zuschauer dafür bezahlt. Und sobald irgendwo jetzt auch noch eine themennahe Industrie diejenigen sind, die tatsächlich die Zeche bezahlen, wird sofort kritisch.
Ja, würde ich auch 100% so unterstreichen. Weil das ist ja in den größeren Redaktionen, ist das ja ganz automatisch. Da muss man ja gar nicht davon reden, dass irgendwie beabsichtigt Review-Scores höher gemacht werden oder sonst irgendwas. Sowas passiert ja in dieser Form so direkt eigentlich kaum. Aber einfach das ganz Natürliche, dass halt dein Test in einer Website oder hinter einem Magazin eingebettet erscheint, in dem dann Werbung für das gleiche Spiel gemacht wird. Obwohl natürlich die Anzeigenabteilung und die redaktionelle Abteilung getrennt sind, ist es trotzdem einfach für mich immer ein komisches Bild gewesen. Und da war genau wie André immer mein Anliegen, möglichst stark sich davon loslösen zu können, wenn man halt Werbung macht, dann irgendwie für sowas wie pizza.de oder sonst irgendwas, was halt für dieses Zielpublikum zwar interessant ist, aber jetzt nicht für nicht konkret die Produkte betrifft, die ich halt bewerten will oder über die ich sprechen will.
Und vielleicht, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, ich habe auch das Gefühl, dass ich da ziemlich lange Zeit sogar ein bisschen selbst naiv durch die Gegend gelaufen bin. Wir hatten jetzt ja vor kurzem bei uns im Podcast einen ehemaligen PR-Manager aus der Spielebranche, der auch so ein bisschen aus seiner Arbeit erzählt hat. Und ich habe eigentlich auch immer gedacht so, ja Gott, welche Redaktion wäre denn so irre, sich da ganz groß jetzt tatsächlich reinreden zu lassen? Und zumindest, was der für Stories erzählt hat, also je kleiner und je abhängiger, desto anfälliger natürlich. Und von daher, wie gesagt, also ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass man, wenn man als unabhängiger Journalist arbeiten will, dann muss man natürlich erstens die charakterliche Eignung dazu mitbringen, ja, dazu gehört Rückgrat. Und zum anderen muss man aber auch dann halt gleich schauen, dass man sich nicht abhängig macht.
Also ich glaube, ich falle mit Domian so ein bisschen hier raus, weil dadurch, dass das Format ja so funktioniert, dass die Teilnehmer mich mit einem Thema konfrontieren, von dem ich im Vorfeld nichts weiß, geht das in eine ganz andere Richtung. Das heißt, da wird ja nichts irgendwie beworben oder so oder reviewed. Das heißt, in dem Podcast-Format selber besteht eh keine Gefahr. Und bei der Webseite jetzt, bei Superlevel, ist das so, dadurch, dass wir sehr Indie-fokussiert sind, ist das auch relativ ungefährlich, weil der Kontakt zu den Indie-Entwicklern eigentlich in der Regel immer sehr, sehr locker und cool ist und entspannt und tatsächlich so AAA-Berichterstattung für uns eher eine Ausnahme darstellt. Und hinzu kommt, dass wir als Medium, glaube ich, so irrelevant sind, dass wir, selbst wenn die uns boykottieren würden, halt drauf scheißen würden.
Ja, ist ja interessant. Bei dir ist das Format ja wirklich so ausgelegt, da kann sowas schon fast nicht passieren, außer da klingelt dann mal irgendwie der Herr von Infinity Ward und möchte mit dir drüber plaudern, wie toll doch das neue Call of Duty ist, aber das wäre dann vielleicht auch noch so ein bisschen auffällig.
Oh, das wäre interessant.
Ja, ich freue mich auf den Anruf auf jeden Fall.
Ja, also ich verstehe es natürlich völlig, auch was Robin gesagt hat, so irgendwas mit Pizza, ja, für die Zielgruppe passt's, aber ist nicht so direkt bei Spielen, dass man dann denkt, komisch, weil wenn es dann heißt, ja, dieser Podcast wird dir präsentiert von FIFA 17 und heute, wir sprechen über FIFA und alles ist total neu und die neue Engine und das Spiel ist so toll. Ja, okay.
Ich glaube, es gilt auch für alle von uns, die hier sind, dass wir halt in Relation mit den ganz großen Spielen in der Industrie natürlich ein relativ kleines Publikum ansprechen, aber da dann eben auch ein treues, ein sehr spezielles und ich denke auch, zumindest kann ich das für uns sagen, ein sehr Medienkompetenz ist. Das heißt, wenn wir denen jetzt versuchen wollen würden, sowas anzudrehen oder sogar einen Schritt weiter gehen würden und sagen und das irgendwie in den Podcast selbst, in die Berichterstattung einfließen lassen würden, ohne dass wir das klar kennzeichnen würden, dadurch, dass wir normalerweise immer so nah versuchen, transparent zu sein, würde das sofort auffallen. Das sind dann halt nicht die irgendwie die YouTuber-Fans, die ihre YouTuber als große Idole sehen, die nichts falsch machen, sondern dann wird halt gesagt, ey Robin, was ist denn da los? Warum bist du so ein Arsch? Mach das bitte nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich würde von mir behaupten wollen, dass ich selbst auch einfach so eingestellt bin, dass ich sowas grundsätzlich niemals annehmen würde. Aber ich weiß es nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier ist so 200.000 Euro, sag mal das. Auch dann würde ich von mir hoffen, dass ich das sagen würde, nein. Aber selbst wenn ich dann ja sagen würde, würde mir das dann sehr schnell in den Arsch beißen. Und ich glaube, das gilt für die meisten von uns mit unserer Community.
Bei mir ist das so, das ist so eine umgekehrte Psychologie wahrscheinlich, dass ich zu Lebzeiten keinen Audible-Account mehr anlegen werde, weil mir das so auf die Nüsse geht. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe bestimmt 150 Mal im letzten Jahr Sponsored by Audible gehört. Und dadurch, dass das so massiv irgendwie durchgepostet wurde durch alle Kanäle, geht es mir eigentlich hier auf die Nerven. Es hat für mich so diesen Harry Potter-Effekt. So alle finden es toll, man hört es überall. Und deswegen muss ich es aus Prinzip schon boykottieren. Vorsicht. Also fuck Audible.
Aber wenn ihr geht, dann bitte mit unserem Link.
Ja, ich habe das so gehandhabt, dass ich gesagt habe, ja, hier mit dem Game Talk werde ich sowieso irgendwie nie einen Cent verdienen, war auch irgendwie nie das Ziel. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich das so als Hobby irgendwie nebenbei machen kann. Als Student hat man ja noch so ein bisschen Zeit, also kann ich das stemmen und die ganzen Serverkosten und so sind jetzt aufs Jahr auch nicht so enorm. deshalb arbeite ich jetzt für euch da draußen immer jedes Wochenende und so. Naja, entsprechend habe ich dann gesagt, ja, wenn ich hier sowieso nie irgendwas verdienen werde, dann beginne ich gar nicht damit, dann will ich eh keine Testmuster oder irgendwas gesponsert oder Werbung, weil auf die paar Euro, die da reinkommen, dafür meine Seele verkaufen, lohnt sich dann nicht, dann lasse ich es gleich komplett bleiben. Das ist hier so mein Approach, aber hat natürlich den Hintergrund, das hier ist nicht mein Beruf. Also das hier ist einfach so, das mache ich mal gern abends und ich habe so ein bisschen Zeit und das ist hier ein 100% Hobby. Also ich komme da nicht so in die Gefahr, in die Spannung rein, dass ich so denke, ja, aber was esse ich denn jetzt den nächsten Monat? Jetzt muss hier was passieren. Das ist natürlich dann doch mal noch eine andere Geschichte. Michi, wie habt ihr das so erlebt oder wie erlebst du das? Ist das dann doch irgendwann so locker, so dass das trägt sich dann oder muss man schon immer wieder jeden Monat ein paar Werbekunden oder genug Patreon-Leute am Start haben, damit man dann ruhig schlafen kann?
Ja, es ist nicht ganz so schlimm. Also wie gesagt, es war ja so, dass vor fast 2,5 Jahren, 3 Jahren der Konsol Media Verlag plötzlich in Konkurs war. Sprich, ich war damals Geschäftsführer und die Hälfte vom Verlag hat mir gehört. Sprich, da war schon über Nacht eine Ruine da. Es ging auch ziemlich schnell. Also es war so, dass wir jetzt nicht anders als die meisten deutschen Medien einen großen Leserschwund gehabt haben in Österreich, sondern wirklich sehr treue, sehr konsequente Leser, die uns da gekauft hat. Aber einfach der Werbemarkt, sowohl im Printbereich als auch online, ist ziemlich stark zurückgegangen. Und haben gesagt, okay, wir müssen da jetzt die Notbremse ziehen. Und für mich war dann schon die Entscheidung jetzt, was mache ich jetzt? Gehe ich komplett woanders hin oder versuche ich halt zumindest jetzt einmal auf ein Jahr oder so ein neues Portal aufzubauen. Es ist so, dass Shock 2 jetzt nicht allein, also ich arbeite nicht nur für Shock 2, sondern ich habe ein paar andere Sachen auch. Dadurch ist jetzt nicht so, dass da wirklich, wenn das mal komplett runter ist, dass ich da jetzt am Hungertuch nagen würde, ja. Und bei der Werbung ist es einfach so, ja, wir nehmen Werbung, ja, aber da sind wir einfach unseren Leser schuldig und die Leser kennen uns ja auch von Konsolzeiten noch. Wir sind da sehr transparent. Das ist klar gekennzeichnet und ersichtlich, was jetzt Werbung ist und was jetzt nicht Werbung ist. Ja. Und ich gebe André und Robin und so weiter recht. Ja, klar, da gibt es immer einen sehr starken Graubereich und eine Grenze, die man nicht übertreten darf. Aber ich glaube, wenn man aufpasst und vor allem, wenn man den Leser und den Hörer einbindet in das Ganze, ja, dann funktioniert das schon. Ich glaube einfach, dass anders als bei YouTubern und so weiter, gerade bei einem Podcast, wenn man über Jahre einen Podcaster hört, jede Woche oder halt regelmäßig, ja, dann merkt man das schon. Und vor allem, man weiß ja auch dann, wenn man ein oder zweimal auf Bullshit reinfällt, dass man nicht mehr hört. Deswegen handhaben wir das schon. Ja, klar, wir brauchen Werbung, ja. Wichtig ist aber, und das ist ja zuerst schon angesprochen worden, Patreon für uns. Patreon ist eine Säule, genauso wie Amazon-Links. Auch eine extrem wichtige Säule und eigentlich die dritte Säule erst ist die Werbung. Auch von der Reihenfolge ist so, dass das Werbung wichtig ist für uns, aber jetzt nicht das Alleinfinanzierungsmodell.
Ja, das kann ich auch unterstreichen. Also bei uns ist Amazon tatsächlich auch eine echt große Säule, auch viel größer, als ich es erwartet hätte, als wir es angelegt haben.
Definitiv, ja.
Nur, also meine Erfahrung ist, bei wenn wir jetzt konkret über Werbung in Podcasts sprechen, ich hatte echt, also wenn ich gucke halt ganz gerne mal dann rüber zu Amerika, wie man es immer gerne macht, und dann sieht man dort, wie alle in dem Land voll Honig und Milch leben und alle haben ihre Netzwerke und haben 25 verschiedene Sponsoren pro Episode. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang sehr viele Unternehmen damit mal angesprochen und mit ihnen darüber gesprochen. Und auch Elektronikunternehmen, wie gesagt, nicht Videospielhersteller, aber in dem Bereich tätige Unternehmen. Und meine Erfahrung war meistens oder zu oft, dass ich erstmal grundsätzlich erklären musste, was ein Podcast ist, ja, und warum sie das oder ob das ist das was Großes, was Wichtiges oder ist das Radio, hä? Und dass das in Deutschland noch echt nicht weit genug war, um da wirklich konkret um auf Firmen zuzugehen. Aber also war das nur meine, ist das nur meine Erfahrung gewesen? War ich einfach ein bisschen zu blöd? Wie habt ihr da Erfahrung gemacht?
Ja, vielleicht kann der André da noch gerade einen guten Input geben. Ihr werkelt ja gerade an einem Weltherrschaft ergreifenden neuen Super-Podcast. Der wird sich, ich weiß gar nicht, vielleicht ja gar nicht komplett von Patreon tragen können oder sollen. Entsprechend bist du vielleicht gerade auch auf der Suche. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Robin?
Nee, bisher gar nicht. Wie gesagt, im ersten Anlauf jetzt setzen wir voll darauf, dass wir von unseren Hörern bezahlt werden. Und wenn sich abzeichnet, dass das aussichtslos ist, dann gucken wir uns um, ob wir vielleicht irgendwo auf Sponsoren setzen oder sowas. Aber das ist für mich im Moment jetzt noch kein Thema. Das Ziel ist, dass uns die Leute bezahlen, für die wir arbeiten.
Okay, vielleicht sollte ich hier noch einwerfen, ich setze hier vielleicht ein bisschen viel Vorwissen voraus, aber für die zwei Leute, die vielleicht auf ein Bier nicht hören, solltet ihr übrigens machen, toller Podcast.
Ja.
Da hat man neulich erfahren oder jetzt schon in zwei Episoden erfahren, dass das Projekt ausgebaut werden soll oder etwas professionalisiert werden soll. Ich sage es jetzt mal so, es soll zum Standbein werden, das vielleicht noch schnell gesagt, das sollte man wissen. Wenn ich jetzt hier immer von Weltherrschaft spreche, ist das so ein kleiner Insider, der da bei euch auch mal genannt wurde, natürlich mit einem Augenzwinkern.
Genau, also unsere Updates zu dem Projekt laufen auch als Weltherrschaftspodcast. Also da sprechen wir darüber, wie so der Stand der Dinge ist, was wir vorhaben und so weiter.
Ich hätte mal kurz eine Frage an hier in die Runde. Und zwar scheint ja ich hier, beziehungsweise Superlevel, scheint ja die einzige Seite zu sein, die keine Historie hat, in der Leserschaft oder Hörerschaft mitgezogen wird von einem publikumsstarken Medium.
Ja, hier auch.
Zum Beispiel jetzt Shock 2, kommen von Konsol.at, die waren relativ groß. Robin, Giga, André, GameStar, das sind alles Medien, die halt auch eine ziemlich große Reichweite mit sich gebracht haben.
Ja, aber auf kurze Einschränkung. Die GameStar hat uns tatsächlich dreimal auf Facebook verlinkt. Das ist der einzige Support von Seiten GameStar, den wir hatten.
Das ist aber schon ein ziemlich großer Support, oder?
Die Frage an mich war, inwiefern merkt ihr das? Habt ihr das Gefühl, dass ihr davon wirklich profitieren konntet, von dieser ursprünglich großen Reichweite, die ihr hattet bei Giga etc.?
Also ich kann für mich sagen, auf jeden Fall. Unser Ziel, als wir von Giga weggegangen sind, war ja tatsächlich, und das haben uns viele nicht abgenommen, weil das so absurd klang, aber tatsächlich war eines unserer Ziele, ein kleineres Publikum anzusprechen. Weil du bei Giga halt, als wir gegangen sind, waren es dann eher so 20.000, aber ab und zu kamst du dann doch auch mal auf deine 50.000 Klicks. Du hattest halt eine Community, allein statistisch gesehen, waren in diesen Videos viele Arschlöcher unterwegs.
Ja.
Viele Arschlöcher haben deine Videos geguckt und die kommentiert und all dein Denken beeinflusst. Und wir haben uns halt echt so gedacht, wäre es nicht schön, einfach für eine kleine Gruppe von Leuten Content zu machen, die nicht alles abnicken, was du machst, die dich kritisieren, aber eben auf eine niveauvolle Art und Weise, mit der du was anfangen kannst und nicht einfach sagen, oh, Anime ist voll geil, was soll das? Und deswegen war ein Gedanke, wir gehen weg, wir haben ein Publikum uns bereits aufgebaut bei Giga und die, die uns tatsächlich mögen, die sagen, die machen guten Content und da will ich sehen, was die weitermachen, die nehmen wir mit. Alle anderen, die ganzen Leute, die wir nicht so wollen, lassen wir da. Und das hat tatsächlich auch genauso funktioniert. Jetzt haben wir halt mit unseren Videos eher halt 5.000 bis 10.000 Klicks, aber haben noch die gleiche Anzahl an Kommentaren und sind viel glücklicher mit diesen Klicks, weil man A, davon natürlich unabhängig ist, größtenteils, durch Patreon, durch Amazon und so weiter. Aber vor allen Dingen, weil die Kommentare einfach so viel wertiger sind und weil man sich so viel besser mit den Leuten identifiziert. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir konnten Hooked in dieser Form machen über Patreon und so, weil uns die Leute über Giga kannten und weil wir da ein Verabschiedungsvideo hatten, wo wir gesagt haben, wir machen was anderes.
Ja.
Auch wenn wir konnten da noch nicht auf Hooked verlinken, weil wir das da noch gar nicht, das hat 2 Monate gedauert, leider Gottes. Aber nichtsdestotrotz haben wir da eine ordentliche Portion, ich würde sagen, den Großteil dadurch mitgenommen, ja.
Bei mir ist es tatsächlich so, also wenn das nicht gering schätzen, ich bin jetzt den GameStar sehr dankbar, dass sie uns überhaupt ab und zu mal verlinkt haben, aber da kam tatsächlich gar nicht so viel rüber. Es gab 3 große Schübe mit Publikumszustrom und tatsächlich erstens Pete Smith als Gast, zweitens Christian Schmidt als Gast und drittens ich bin bei der GameStar weggegangen. Das waren die 3 Punkte, an denen der Podcast spürbar und sehr deutlich Zuschauer gewonnen hat.
Ich wollte nur kurz anmerken, wie großartig ich das finde, dass halt Pete Smith und GameStar, aber dazwischen dann Christian Schmidt, der jetzt keinen großen YouTube-Kanal hat oder sonst irgendwas, der einfach so toll ist, dass sie ihn einfach trotzdem alle hören wollen, ohne dass er jetzt irgendwie großes Publikum hat eigentlich.
Der Christian Schmidt ist halt ein großer Podcaster und Pete Smith genauso. Es sind beides große Podcaster und die bringen ihr eigenes Publikum mit. Das ist der Effekt, der da ist. Und bei GameStar auf Facebook ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Publikum. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Webseite. Die sind offensichtlich nicht so podcast-affin.
Wobei du natürlich eh schon eine Popularität mitbringst, ne? Also jetzt durch
die ganzen Unboxings. Das ist ein großes, also zumindest bei mir, große Fanbase aufgebaut.
Das stimmt, aber das hat man tatsächlich, also am Anfang war davon nicht viel zu spüren. Ne? Wir haben angefangen mit 300 Leuten oder sowas.
Ey, ganz kurz, sorry, ich hab gerade völlig vergessen. Ich habe das gerade aus einer puren Video-Sichtweise betrachtet und da macht Christian nichts, aber natürlich hat er seinen riesigen Podcast. Das habe ich gerade komplett verplant, sorry dafür.
Ja, ich kann vielleicht noch die andere Seite kurz schildern, wenn dich da draußen, wenn du vielleicht damit liebäugelst, mal sowas zu starten, wenn dich kein Schwein kennt, ich kann dir sagen, wie das dann so ist. Dein erster Podcast, den wird niemand hören, den zweiten Podcast wird auch niemand hören, den dritten wird vielleicht ein Bot hören und dann beim vierten, wenn du Glück hast, kommen da mal so die Leute. Ich würde doch sagen, oder das habe ich jetzt immer so das Gefühl gehabt und ich glaube, ihr habt mich ein bisschen auch so bestätigt, wenn man da schon seine Twitter-Follower hat oder irgendwie von der Seite her kommt oder eine große Facebook-Community oder so, ich glaube, das kann schon einen, nicht nur einen wertvollen, ich glaube, ein Stück weit auch einen wichtigen Boost geben. Also ganz von null anfangen. Ich habe das gemerkt oder merke das teilweise jetzt noch. Game Talk ist ja jetzt noch nicht riesig oder groß. Das ist schon nicht so ganz einfach, da die Motivation zu behalten, wenn man da anfängt. Geschnitten, ewig und so weiter, ja. Viele Stunden rein. Gerade als Anfänger geht das noch viel länger, weil man keine Ahnung hat, wie es geht. Und dann am Ende hört es niemand. Also mein Tipp an euch da draußen, die vielleicht neu anfangen, produziert das Ganze so, als würden das immer 15.000 Leute anhören und hört einfach nicht auf. Einfach dranbleiben.
Durchhalten ist definitiv das Wichtigste.
Ja. Fabu, noch die Frage zurück an dich. Du würdest jetzt wahrscheinlich so ungefähr meine Meinung unterstreichen, wenn du das so gefragt hast vorher.
Ja, schon. Es ist natürlich immer die Frage, also erstmal ist die Frage, wie definiert man Erfolg? Definiert man den halt durch Klickzahlen oder eben durch Views oder so? Ist immer ganz schwierig. Danach gemessen müsste ich mich als relativ erfolglos bezeichnen. Oh mein Gott, ich bin deprimiert. Ich möchte aussteigen aus dem Podcast jetzt.
Yes, we did it, guys. Woo!
Ich finde, du könntest das erst noch ein bisschen weiter ausführen. Wie erfolglos genau? Wie fühlst du dich dabei?
Ja, genau. Kannst du es bitte ganz ausführlich kurz beschreiben?
Naja, allein, dass ich jetzt mit euch in einer Runde spreche, ist doch für mich irgendwie schon, ich bin doch in meinem Leben gescheitert jetzt im Grunde.
Oder ist das der erste große Erfolg von Superlevel?
Ja, genau.
Kommt drauf an, ob seine Mutter davon erfährt.
Genau. Ja. Ich habe tatsächlich mal überlegt, auch Pizmeet einzuladen zu Domian. Und dann dachte ich mir, dann würde das wahrscheinlich die Zielgruppe, die jetzt so gefühlt irgendwie 30 plus ist, wahrscheinlich auf 13 plus sich ändern. Und dann will ich das? Macht das einen Sinn? Wahrscheinlich eher nicht.
Also ich persönlich nehme immer einen Teil Erfolg mit von Superlevel, all den Erfolg, den ihr habt, weil durch meine Zeit bei Giga habe ich, finde ich, auch indirekt, weil ich hatte ja nie was damit zu tun, worüber ihr berichtet habt. Aber allein durch, dass ich bei Giga war, bin ich für mindestens 50% eures Erfolges, glaube ich, schon mit. Also kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich war quasi Mitautor.
Sehr schön.
Wieso habt ihr da auch immer abgeschrieben, oder was?
Nee, aber die Artikel war dann immer übrig. Ach so, jetzt habe ich jetzt verstanden. Ja, nee, das Schöne ist halt, da war ich als freier Redakteur, also ich war da ja gar nicht fest angestellt. Das heißt, ich hatte dann immer beide Seiten und konnte mich über beide Seiten so gleichermaßen amüsieren, ohne da jetzt selbst irgendwie beleidigt oder betroffen zu sein. Das war immer ganz, ganz schön.
Ja, und Fabu, ich kann dich trösten. Du bist ja jetzt hier im ultimativen Sprungbrett-Podcast hier. Ja. Europa sucht den Super-Podcaster. Beispiel, letztes Mal hatten wir einen hier in der Talkrunde, irgend so einen Manu. Und schau mal jetzt schon, $1,000 auf Patreon.
Übelst unsympathisch, wenn ich kurz einbringen darf.
Ganz schlimm, habe ich deswegen auch rausgeschmissen bei Superlevel. Nicht zu ertragen.
Gute Arbeit.
Nee.
Bei dem war ich zu Gast, guter Mann.
Naja.
Ja, schöne Grüße an Manu, wenn du das hörst. Ich hoffe, du hörst das.
Ich auch. Ich hasse dich.
Ja, um vielleicht jetzt noch ein Thema weiterzukommen, was mich doch noch sehr interessiert, wäre der Stichpunkt oder das Stichwort Formate/Konzepte. Und hier vielleicht möchte ich schnell noch die Chance ergreifen, wenn wir schon so einen sehr, sehr erfahrenen Podcaster hier in der Runde haben mit dem Michael. Wie war das denn damals, so in der guten alten Zeit? Du hast angefangen als wohl, ich sage jetzt mal, ungefähr zweiter deutschsprachiger Videospiel-Podcast. Wie war das da früher? Wie war da die Landschaft? Und warum einen Podcast? Wenn das heute noch niemand kennt, dann hat das ja damals gar niemand gekannt.
Ja, das ist eigentlich fast jetzt ein Metathema zu allem, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben. 2005 haben wir gestartet zur E3, war geplant als Versuch für eine Woche. Wir wollten eine Woche lang jeden Tag einen Podcast machen. Wir hatten zwei Redakteure in Los Angeles und die restliche Redaktion halt vor Ort, die jeden Tag am Abend sich zusammensetzt und gemeinsam mit einem Radiosprecher, der befreundet war mit unserem Verlag, der hat eigentlich die News vorgelesen und danach hätten die Redakteure diskutieren sollen. Hat es auch Einspieler gegeben aus Los Angeles. Das war das ursprüngliche Konzept, was wir ziemlich schnell dann verworfen haben. Und was wir auch verworfen haben, ist, dass wir nach einer Woche aufhören, sondern wir podcasten jetzt nach über 10 Jahren noch immer. Das Format hat sich immer wieder verändert, ja, teilweise gezwungenermaßen. Wir hatten ursprünglich im Verlag ein komplett eingerichtetes Soundstudio, aber eigentlich zufälligerweise, weil unser Grafiker auch Musiker war und sich dort ein komplettes Audiostudio für Musik- und CD-Produktion eingerichtet hat. Und ja, der ist dann irgendwann mal nach 5, 6 Jahren hat er den Verlag verlassen und wir mussten plötzlich komplett neu anfangen, wie wir uns einen Podcast erstellen, haben dann eben wieder eigentlich alles komplett neu gelernt und mussten selber halt auch abmischen. Aber wichtig war vor allem, dass wirklich damals keiner Podcast kannte. Also wirklich niemand. Ja, es war nicht nur so, dass wir jetzt die Agenturen und die Firmen Podcast nicht kennen. Wenn du sagst, hey, wir machen Podcast, wir haben so und so viel Hörer. Und das ist wirklich unser zielgruppenstärkstes Medium. Also es war wirklich so, dass wir zu unseren Hochzeiten weit über 100.000 Hörer gehabt haben pro Woche und dadurch wirklich viele Privatradios an die Wand spielen konnte. Das hat nur niemand interessiert. Also von der Werbeindustrie und von Agenturen. War aber egal, weil wir einfach unseren Leser total gut erreichen konnten und da andere Sachen bewirken konnten und eine enorme Leserbindung aufbauen konnten. Das ist, glaube ich, auch der Grund, was zuerst angesprochen war, ob man User herüberziehen kann. Das war bei uns der Fall. Wir haben die Console-Community jetzt bei uns, ja, wir haben die Hörer von damals, natürlich sind welche weggebrochen, weil natürlich einzelne Redakteure jetzt was anderes machen, manche sind jetzt in der Industrie oder haben komplett sehr andere Wege gegangen und wenn man natürlich Fan von einem Redakteur war, der hört den Podcast jetzt nicht mehr, aber eigentlich im Großen und Ganzen konnten wir wirklich sehr viel halten. Vom Format her war es eben am Anfang so, dass wir eigentlich nur diskutieren wollten und eben vorher diesen Radiosprecher hatten. Dann wurde immer mehr eine Diskussionssendung. Ursprünglich war die Sendung auf 10 Minuten begrenzt. Ja, unsere Rekordsendungen waren dann bei 7-8 Stunden am Schluss. Es hat dann plötzlich eine totale Eigendynamik gehabt und auch jetzt dann bei der Gründung von Schock 2 war der Podcast im Mittelpunkt. Also wir haben gesagt, okay, wir machen den Podcast weiter, was können wir noch drumherum bauen?
Ja.
So wie André jetzt plant, da verschiedene Formate und seine Firma rundherum zu bauen und eben sein Leben drauf auszurichten im Großen und Ganzen, ja. So war das eigentlich plötzlich auch. Also eigentlich ein Ding, was wir nur gestartet haben für eine Woche, hat uns selbst viel Spaß gemacht und hat enormen Impact gehabt bei unseren Hörern, die plötzlich auch angefangen haben, selber Podcast zu machen. Also man munkelt ja, dass der Manu ein bekennender Hörer ist von uns gewesen. Ja,
ja, hier, Console.at Hörer seit weiß auch nicht wie lange. Und dann ist irgendwann dann der Game Talk daraus entstanden, ganz kurz gefasst.
Und genau aus dem Grund haben wir auch angefangen damals bei uns zum Podcasten. Also ich habe selber in den USA schon Podcasts gehört und aus Großbritannien. Also gar nicht im Videospielbereich, sondern auch diverse andere. Ich war so fasziniert von dem Medium, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das selber ausprobieren. Und das ist das Schöne, dass eigentlich jeder podcasten kann. Und so wie du zuerst gesagt hast, das Wichtigste ist jetzt gar nicht das große Equipment kaufen und die beste Qualität rausschmeißen, sondern mal ausprobieren, dranbleiben und sich dann verbessern.
Ja, ja. Fabu hier, um noch so ein bisschen eine, ich sage jetzt mal, modernere Gegenperspektive noch zu sehen. Du bist ja eher so late to the game. Wie ist das für dich aus der Perspektive? Ich komme hier in einen Markt, tönt jetzt so böse. Es gibt schon 27 Spiele-Podcasts in deutscher Sprache. Was mache ich denn noch? Wie hast du deinen Fleck, deine Nische oder dein Format gefunden, das da noch reinpasst?
Naja, wenn du sagst, es gibt 27, dann sind mindestens 25 scheiße. So. Ich weiß nicht, ich habe so ein Problem mit Spiele-Podcasts. Also ich habe einige abonniert, einige wenige deutsche, weil ich diesen typischen Laber-Podcast eigentlich ungern höre. Das ist halt, da sind halt ein paar Buddies und die labern halt über Spiele und das finde ich nur mäßig interessant. Interessant finde ich wirklich Konzepte dahinter. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt von André und Jochen da in Zukunft kommt, weil sowas finde ich sehr spannend.
Wie war es für dich? Wie hast du noch dein Format gefunden in einem schon so gesättigten Umfeld, wo du jetzt sagst, so ja, das fehlt noch und da muss ich jetzt noch rein?
Es gab lustigerweise erst den Namen. Es gab Dumian.
So fangen aber die besten Formate an. Erstmal
den Namen. Und ich fand den Namen einfach so cool und eigentlich bot sich wirklich das Konzept direkt an, weil der Name erklärte schon wirklich ein Dumian-Format zu machen, ein Call-In-Format mit Gaming. Und den Namen gibt es schon super lange, den hatte ich schon vor ein oder zwei Jahren mir ausgedacht und habe dann einfach für mich, da ich einfach äußerst schreibfaul bin, aber auch nicht der Videotyp bin, also ich weiß nicht, ich würde mich ungern von der Kamera stellen, hat sich so Podcast als Format angeboten und dann habe ich die Schublade aufgemacht und dann lag da noch dieses ungeschliffene Konzept und ja genau und dann haben wir das ja als Patreon-Goal auch genommen und dann einfach direkt gestartet und ja, macht sehr viel Spaß auf jeden Fall.
Vielleicht noch zu Konzepten, André, du bist ja eben gerade angesprochen worden, das ist ja bei dir gerade so ein sehr, sehr aktuelles Thema. Wie wird so ein Konzept, wie wird so eine Sendung geboren? Vielleicht kannst du da uns schnell Einblicke gewähren oder auch für die Hörerschaft da draußen, die sich vielleicht fragt, wie sowas entsteht. So vom Reißbrett zur Sendung, wie kann man da vorgehen? Wie handhabt ihr das jetzt gerade bei euch aktuell? Einfach Brainstorming und dann go oder schon so ein bisschen mit Plan, nehme ich an?
Es sind ja zwei mögliche Konzepte, über die wir sprechen können. Einmal jetzt für das Gesamte, das Gesamtkonstrukt. Da, sage ich mal, haben wir tatsächlich eher drüber nachgedacht auf so eine wirklich, was macht denn Sinn-Ebene? Was wir ja vorhaben, ist sozusagen ein Spielemagazin zum Hören, ja, ein Audiomagazin zu machen. Also mit verschiedenen Formaten, sowie auch ein Heft sich eben aus verschiedenen Artikeln und Beiträgen zusammensetzen und das Ganze ergibt dann ein großes Ganzes. Und das war für uns insofern auch konzeptionell ein sinnvolles Ding, weil es eine Marktlücke ist, die jetzt von den ganz großen Playern eigentlich ignoriert wird. Das ist schon mal gut. Dann konkurriert man auch nicht um das gleiche Freizeitkontingent, ja, wie jetzt eine GameStar zum Beispiel. Also du kannst beim Joggen halt meinen Podcast hören, aber du kannst keine Videos angucken und du kannst auch keine GameStar lesen. Und das heißt, wir sind jetzt sozusagen auf einem anderen Freizeitbudget als diese anderen Angebote. Also das ist so vom Grundkonzeptionellen her, was wo wir uns gesagt haben, wenn man noch was Neues anfängt heutzutage, ist das ein aussichtsreiches Segment. Und bei den einzelnen Formaten ist es tatsächlich so, da tausche ich mich dann halt aus. Mit Jochen natürlich in erster Linie. Und jetzt, wenn wir was mit Leuten von außerhalb sozusagen machen, wir sind ja momentan nur eine Zwei-Mann-Gesellschaft und nicht mal eine Gesellschaft, ein Zwei-Mann-Team. Und wenn ich jetzt mit dem Christian Schmidt was mache, dann setze ich mich mit dem Christian Schmidt hin und dann sagen wir, was würden wir denn gerne machen? Also unser Grundcredo war eigentlich, wenn wir was machen, was wir geil finden, was wir auch selber anhören wollen würden, dann wird es wahrscheinlich nicht ganz schlecht sein für das, was wir vorhaben.
Das ist wahrscheinlich immer gut. So ist auch der Game Talk entstanden. Ich bin mir selber noch nicht sicher, um hier auch mal ein bisschen selbstkritisch zu sein. Game Talk ist so, wie der Name schon sagt, sprechen über Spiele und ist sehr bewusst breit gehalten. Also ich halte mir hier die Option frei, irgendwie irgendwas zu machen, was mit Spielen und Sprechen zu tun hat. So kann auch mal so eine Episode hier entstehen, die ja eigentlich mit Videospielen ganz direkt nichts zu tun hat. Ich frage mich jetzt aber immer wieder mal, ist das eigentlich schlau? Vielleicht noch an den Robin die Frage, was denkst du, lieber breit oder dann? Wenn schon Nische, dann gleich richtig Nische.
Grundsätzlich erstmal immer breit. Wir machen auch auf jeden Fall, wir gehen ja ganz klar auf die Nische, weil wir über Videospiele zu einem Zeitpunkt berichten, wo sich nur noch sehr wenige Leute um diese Videospiele kümmern, die sowieso schon in der Nische sind. Das gilt aber vor allen Dingen für unsere Videos. Also als Beispiel, ich habe jetzt gerade erst ein 30 Minuten vorproduziertes Video, das hat mehrere Wochen gedauert, über die Zero Escape Visual Novel Serie produziert. Visual Novels interessieren kein Schwein. Das war dann auch noch irgendwie 2 Wochen nach dem Release des letzten Teils. Und ich wusste halt, dass das wirklich nicht viele Klicks macht. Das war mir mein Herzensprojekt, deswegen habe ich es trotzdem gemacht. Aber wenn man über den Podcast im Speziellen spricht, dann ist das für uns tatsächlich so ein bisschen genau dieses Ding, was Fabo halt erstmal generell nicht so mag, nämlich dass wir setzen uns hin und reden einfach mal drauf los. Wir beide kennen uns seit vielen Jahren und wir sprechen einfach drauf los über die Videospiele, die wir gerade die Woche gespielt haben, weil für uns der Podcast eben was Ergänzendes ist. Wir haben unsere Videos, wo wir ganz konkret vorbereitete Texte, Skripts schreiben und dort über Videospiele ganz, ganz detailliert oft berichten. Und der Podcast dient uns dann dazu, über die Videospiele zu berichten, wo wir vielleicht nicht 1,5 Wochen Arbeitsaufwand reinstecken wollen, um darüber ein Video zu produzieren, sondern wo wir sagen, das ist ganz cool gewesen, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Das kommt mit in das Video. Oder auch, das war ganz furchtbar mies. Darüber wollen wir dann im meisten Fall natürlich auch kein eigenes Video produzieren. Das heißt, das kommt dann auch mit in den Podcast. Und das ist also für uns quasi so ein bisschen das Auffangbecken, wo wir im Gegensatz zu dem restlichen Content, wo wir meistens recht vorbereitet und geskriptet über irgendwas berichten, ist dann der Podcast etwas für uns, wo wir dann eben ganz natürlich da sitzen, dumme Witze machen und einfach ganz spontan über die Videospiele sprechen.
Ja, ich schätze das auch sehr, höre ich auch sehr gern und Dankeschön. Oh Wunder, deshalb mache ich auch ab und zu mal was in der Richtung, so ich lade mir ein paar Leute ein und spreche einfach mal drüber, also die Zielgruppe glaube ich gibt's auch. Also wenn ich der Einzige bin, der das gern hört, dann würde mich das doch schon sehr, sehr wundern. Ich denke auch, Auf ein Bier ist ja irgendwie aus sowas entstanden. Der Name lässt ja schon mal arg vermuten. Wir sitzen zusammen und sprechen über Spiele und trinken halt noch eins dazu. Warum nicht? Jetzt ist es sehr, sehr schwer, hier noch eine Überleitung zu schaffen auf ein Thema, das mich doch noch sehr interessiert, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, als ich noch einfach rein Hörer war, ohne selber zu produzieren. Und zwar habe ich hier mir das notiert als Blick hinter die Kulissen. Ich habe mich nämlich früher immer mal gefragt, wie machen die das? Haben die einfach hier, sitzen alle im selben Raum, halten sie ein Mikrofon hin und dann wird einfach geredet? Und wenn man dann selber mal einen Podcast macht, merkt man so, ja, so ein bisschen mehr gehört dann doch schon dazu vom Reden, bis das dann da auf dem iPod landet, geht das doch so ein Weilchen. Michael, du hier als alter Hase im Business, wenn man das so sagen darf, vielleicht mal einen Blick bei euch. Wie läuft das? Du möchtest jetzt den nächsten Schock 2 Podcast machen. Wie gehst du davor?
ist bei uns unterschiedlich und verändert sich auch jetzt gerade, weil wir uns komplett neue Software und Technik gerade ansehen. Aber es gibt zwei Arten von Podcast. Eine, wir sitzen alle bei mir in der Küche im Großen und Ganzen und reden. So werden auch zum Beispiel die VIP-Podcasts produziert, die nur die Patreons bekommen, wo es um ein Thema geht, die gut recherchiert sind, also keine Laber-Podcasts sind. Oder es gibt normale Podcasts oder Interviews mit Spieleentwicklern und so weiter, die entweder über Skype funktionieren oder so wie dieser Podcast hier jetzt über Zencaster oder hoffentlich in Zukunft über die Software Studio Link. Ich glaube, die ist beim letzten Mal auch kurz angesprochen worden.
Ja.
Also es ist eine neue Software, die von der Podcast-Community in Deutschland mitentwickelt wird und sehr, sehr gut aussieht. Und wenn man sich das auch die Klangqualität anhört, habe ich da wirklich große Hoffnungen drauf, dass sich da auch unsere Klangqualität gerade bei Interviews und so weiter stark verbessern wird. Das gehört auch für mich zum Podcasten dazu. Ja, ich bin jemand, der immer sehr zufrieden ist, wenn eine Lösung funktioniert und lange nicht angreifen muss. Aber man muss sich auch so einmal im Jahr mal kurz überdenken und sowas kann man noch verbessern. Also es gibt bei uns sowohl die lokal aufgenommenen Podcasts als auch die über Skype oder ähnliche Lösungen.
Um da drauf vielleicht noch kurz ein bisschen aufzubauen, wenn du sagst Zencaster, wird das da draußen vielleicht nicht jedem gleich einleuchten. Vielleicht zwei Sätze dazu. Ist irgendwie so eine Art Skype im Browser, so ein Raum, da kann man rein miteinander sprechen, so wie wir das jetzt hier gerade machen. Dazu kommt einfach, dass noch eine Aufnahme läuft und zwar, ohne jetzt hier zu technisch zu werden, mehrspurig, also jeder von uns hat eine Spur. Das bringt so gewisse Vorteile dann in der Nachbearbeitung und ich habe nachher die große Ehre, das alles zusammenzubasteln in einen Podcast rein, in eine Episode, so wie du das dann am Ende draußen hören kannst. Ja, das muss dann noch auf einen Server und da kannst du dir das dann holen. Das wäre so ganz knapp noch so der technische Hintergrund dahinter. Auf StudioLink will ich gerade nicht zu weit eingehen. Ich denke, da würden wir zu fest abdriften. Aber natürlich haue ich da noch passende Beiträge aus beispielsweise dem Sendegate, so einem berühmten deutschsprachigen Podcaster, Treffpunkt-Forum, haue ich dir in die Shownotes. Wenn dich das interessiert, kannst du dir das da anklicken. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/spielepodcaster2 oder sonst schon direkt bei dir auf dem Gerät. Ja, Robin, ihr macht das auch mehr so, wir sitzen zusammen und reden da in zwei Mikrofone.
Ja, genau. Also ganz zufrieden sind wir da beide nicht mit. Also ich glaube, Audioqualität ist eine der größten Probleme im deutschen Podcasterbereich allgemein, weil wenn du dir da irgendeine Radiosendung anhörst, wo das in einem Tonstudio aufgenommen wird, liegen da halt Welten zwischen. Und wir haben bei Hooked auch nicht die Möglichkeit, wir hätten theoretisch die Möglichkeit, aber das wäre eben mit einem Mehraufwand verbunden, mit dem Podcast, der für uns eben eher so dieses, wir machen das auch, aber jetzt nicht als Hauptfokus schwer zu vereinbaren wäre. Deswegen sitzen wir halt bei uns im Studio, das möglichst nach, so wie das finanziell möglich war, auch abgedeckt ist, damit es nicht zu sehr hallt und so weiter und haben dort eben unsere Mikros auf. Ideal ist das natürlich trotzdem nicht. Also ich glaube, wir sind schon mit oben dabei in der technischen Qualität, aber das geht durchaus noch besser. Ich habe ja einen zweiten Podcast, den ich mit einem Kollegen namens Mats mache, wo wir, der Ratsherrn heißt der, und den nehmen wir tatsächlich in einem Tonstudio auf, weil mein Kollege Mats eben bei einer Produktionsfirma arbeitet namens Bose Park. Die haben ein Tonstudio, dort nehmen wir die Sachen auf und das ist dann tatsächlich Radioqualität und da liegen halt echt Welten zwischen. Und also eines meiner großen Ziele ist halt, wenn man jetzt allein von der finanziellen Seite spricht, diesen Podcast oder auch die Kameraqualität teilweise wirklich nach oben zu schrauben, weil ich finde das sehr schade, dass eben, wenn man sich dann durch die deutsche Podcaster-Szene klückt, es dann eben doch meistens Skype-Aufnahmen sind, wo dann die Leute sich unterschiedlich anhören. Das ist jetzt in so einem Format hier natürlich anders nicht bewältigbar, weil wir aus 75 verschiedenen Locations miteinander sprechen. Aber wenn eben Leute, ein bewährtes Team miteinander spricht, dann muss das, finde ich, da schon das Ziel sein, da dann auch möglichst professionell rüberzukommen. Und das ist im deutschen Bereich momentan echt noch, da müssen noch große Schritte gemacht werden. Damit zähle ich auch Hook zu. Da möchte ich irgendwann hinkommen, dass wir das auch in einer Tonstudio in einem Tonstudio hinbekommen.
Also ich will jetzt nicht, dass ihr da draußen jetzt Angst habt und euer Podcast-Projekt gleich wieder in die Schublade werft. Fangt trotzdem mal an. Es ist wirklich nicht so schwer und auch nicht so teuer, einen anständigen Podcast bzw. eine anständige Audioqualität hinzubekommen, weil von schlecht bis anständig geht das noch mit wenig Geld, von anständig bis gut dann so ein bisschen mehr und dann wird aber die Kurve immer steiler. Bei supergut wird es dann unbezahlbar, obwohl man nur irgendwie 15% gewinnt. Dahin muss man auch nicht unbedingt, ist so meine Meinung. Also ich habe jetzt hier auch schon Mikrofone durchprobiert und so weiter. Und am Ende habe ich so viele Vergleichsaufnahmen gehabt, ich habe den Unterschied irgendwie gar nicht mehr hören können. Vielleicht Tipp jetzt von mir nach da draußen, mehr auf den Inhalt konzentrieren und die Klangqualität da einfach, sobald die gut ist, lass die mal so liegen fürs Erste. Das wird dann schon so funktionieren.
Klar, weil das, was ich meinte damit auch wirklich die größten Player halt mit, weil ich habe das Gefühl, dass man dort auch bei den größten Podcasts dann irgendwie halt recht fix zufrieden ist, wenn man halt den Raum hat und da gute Umhängmikros hat und dann reicht das. Ich finde so einen Schritt, dass man halt wirklich mal sich ein Tonstudio aufbaut, als jemand, der wirklich Kohle damit macht und der sich das leisten kann natürlich. Ich finde, dieser Schritt wird halt so gut wie wirklich nie gemacht, sondern da hat man andere Qualitätsansprüche und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich glaube, da ist halt echt noch Luft nach oben.
André, damit so mit einem Augenzwinkern zu dir rüber, beziehungsweise zu euch, ihr macht das, glaube ich, noch via Skype. Jetzt, wo das noch so eine Stufe nach oben getragen werden soll, wie gehst du da vor mit der Produktion? Wird sich da auch was ändern oder wird das vorerst einfach mal so bleiben?
Wir haben angefangen über Skype. Wir sind aber inzwischen so, dass jeder lokal aufzeichnet und wir die Spuren hinterher zusammenführen, außer wir haben noch einen zusätzlichen Gast, also bei drei Leuten, weil wir halt den Gästen nicht jedes Mal zumuten können, dass wir denen noch irgendwie erklären, diese Audio-Software und dann nimmst du das bitte auf und lädst es hier hoch und so.
Ja, ja.
Das heißt, da sind wir schon einen Schritt weiter, aber Audio, meine Güte, ich komme ja aus dem Videobereich und ich habe ja gedacht so, hey, jetzt, das Bild ist weg, ja, es kann nur einfacher werden. Ey, Audio ist so eine eigene Welt, das ist echt brutal. Also ich gebe dem Robin recht, wir wollen auch gerne irgendwann so Richtung, dass wir jeder so seine eigene Tonkabine hat oder sowas, aber das ist halt noch ein fernes Ziel, weil das kostet richtig Geld.
Das ist wirklich extrem teuer.
Ja. Ja. Und bis dahin sind wir halt links und rechts dabei, das zu verbessern. Wir haben jetzt freundlicherweise Unterstützung von Leuten, die Musik machen, von den Jungs von Einklang. Auf Soundcloud bitte nachschauen. Einklang, super.
Einklang, ich liebe es.
Und die helfen uns jetzt mit der Tonqualität, dass die unsere Folgen mastern. Ich habe wahnsinnig viel jetzt geguckt, wie man mit Audacity und so mit dieser ganzen Noise Reduction arbeitet. Aber mein Gott, wir haben unsere Mikrofone konsolidiert als Anekdote, haben uns gedacht, jetzt kaufen wir uns mal von den Patreon-Kohle vielleicht irgendwie bessere Mikrofone. Ja? Und dann hast du bessere Mikrofone und die sind sensibler. Ja, und dann stellst du auf einmal fest, so, hey, Jochen, Stuhl knarzt.
Hey, Jochen knarzt.
Und der Jochen beginnt zu rauchen während der Episode.
Und dann sitzt du da und gehst so eine 2-Stunden-Folge durch und versuchst, die Knarzer noch rauszuschneiden. Und auf einmal ist dein ganzer Produktionsablauf aber entsetzlich. Es ist, das ist die Hölle. Audio hat der Teufel gemacht.
Ja, Pro-Tipp an alle da draußen, vielleicht schnell. Die teuren Großmembran-Kondensatormikrofone, die klingen wirklich gut, meistens in idealen Bedingungen. Also um das ganz kurz zu machen, für dich da draußen ist vielleicht am Ende das billige Mikrofon fast besser als das teure. Kann sein, die Applikation ist da recht wichtig, also bitte kauft euch nicht einfach so das Teure, das am krassesten aussieht und irgendwie eines, welches ihr schon dabei eurem Musiker eurer Wahl mal gesehen habt, das kann in die Hose gehen.
Ja. Es war halt für mich wirklich so ein Aha-Moment, für mich ganz persönlich, weil ich habe halt, über Giga haben wir jahrelang Podcast gemacht und damit Hooked haben wir den Podcast weitergeführt, also es waren dann irgendwie 5 Jahre Podcast und dann bin ich halt in dieses Tonstudio getreten, wo wir dann die erste Ratsherrenfolge aufgenommen haben. Hab mir die Kopfhörer aufgesetzt und dann meine eigene Stimme gehört, während ich aufgenommen habe und danach dann den Podcast gehört und es war halt einfach Welten dazwischen. Und ich glaube, man muss das halt teilweise einfach selbst in dieser Form mal erfahren, um dann so zu denken, oh, das ist schon echt sehr gut. Weil ich glaube, du bist ja auch mit 480p Video Länge der Zeit zufrieden, bis du dann irgendwann ein 720p Video siehst und dann denkst, na, das ist schon ein bisschen besser. Ich glaube, das würde ich eher doch so sehen. Seitdem denke ich, also ich habe mir das natürlich vorher schon so ab und zu gewünscht, aber es war nicht so ganz wichtig. Ich hätte jetzt nie gesagt, irgendwie, dass du mit Bild vorher verglichen, weil mir für mich Bild ganz offensichtlich immer viel wichtiger war. Aber seit ich halt selbst diesen Unterschied höre in diesen beiden Podcasts und dann auch ein bisschen so diese technische Seite erlebe, ich nehme das halt auf mit jemandem, der das hauptberuflich macht, also sich um die Produktion und so weiter kümmert und dann ist da noch jemand bei, der halt für den Aufbau dieses Tonstudios verantwortlich war und die gucken dann natürlich noch mit ganz anderen Augen bzw. Ohren drauf. Ja, da habe ich halt wirklich diesen Unterschied gemerkt und würde mir, ich glaube, es ist einfach bei manchen ein fehlendes Bewusstsein, dass gar nicht so wirklich gedacht wird. Wäre das jetzt wirklich so viel besser? Und das wäre dann tatsächlich ein bisschen besser. Und das wäre, fände ich halt schön, wenn bei den allergrößten Leuten, die wirklich Kohle damit machen, dieses Bewusstsein ein bisschen entstehen würde.
Um jetzt vielleicht noch die Gegenseite noch ein bisschen zu beleuchten. Fabu, du machst das ja sehr, sehr simpel, aber im positiven Sinne simpel. Ich durfte ja auch schon zu Gast sein bei dir. Klingt aber auch völlig akzeptabel. Übrigens an alle da draußen, ihr könnt euch auch mal beim Fabu melden, wenn ihr mal bei ihm im Domiancast über ein Spielethema eurer Wahl sprechen möchtet. Wie läuft das denn bei dir ab? Vielleicht so für die potenziellen Gäste da draußen mal eine kurze Erklärung. Wie machst du das?
Domian erscheint zweiwöchentlich, im Idealfall. Ich bin jemand, der sich gerne mal verspätet, auch bei Podcasten. Und es sieht so aus, dass Männlein, Weiblein, wie auch immer, möchte über irgendein Spielethema reden. Schreibt mich dann via Twitter im Idealfall an, das ist @domiancast oder eine E-Mail, domian@superlevel.de und bekundet einfach Interesse, sagt, hey, ich hätte Bock, über was zu sprechen mit dir. Und dann wird auf dem Kanal, auf dem ich dann kontaktiert werde, mache ich dann einen Termin aus. Dann sage ich zum Beispiel, okay, hast du vielleicht übermorgen Abend Zeit, 18 Uhr, okay. Und dann schicke ich der Person kurz vorher einen Link zu Zencaster, da wo das Format dann eben aufgenommen wird. Und das ist super einfach. Die Person gibt dann einfach das Mikro frei und dann habe ich immer ein kurzes Vorgespräch vor der Aufnahme, so 5 bis 10 Minuten, damit man halt so ein bisschen warm wird. Dann ist die Aufnahme, die ist in der Regel 15 bis 20 Minuten lang mit jedem Gast. Lustigerweise hat sich herausgestellt, dass das längst die Nachgespräche sind. Ich habe teilweise, nachdem die Aufnahme gestoppt wurde, schon mit Leuten 2-3 Stunden danach noch weitergeredet. Super spannend. Oftmals habe ich mich so ein bisschen geärgert, das danach nicht auch aufgenommen zu haben. Aber tatsächlich, dadurch, dass die Aufnahme gestoppt wurde, wurden die Leute noch persönlicher in den Themen. Dann kam es ganz oft so raus, so ja, ich hätte noch ein Thema gehabt und das ist aber so persönlich, das wollte ich jetzt nicht so in der großen Runde. Und dann wird das aber trotzdem auf den Tisch gelegt und dadurch bleibt es unter 4 Augen, unter 2 Mündern. Das ist halt für mich eine tolle Erfahrung einfach. Das Schöne ist ja, dass sobald die Aufnahme beginnt bei mir mit dem jeweiligen Gast, stelle ich ihn vor, wie bei Domian auch. Bei Domian, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, einfach nur den Vornamen und das Alter. Und dann kann der Gast mich mit dem Thema konfrontieren. Und ich weiß im Vorfeld nicht, was es ist und möchte es auch nicht wissen. Also auf keinen Fall auch in der E-Mail oder im Tweet irgendwie an mich erwähnen. Und dann wird eben relativ spontan aus der Hüfte daraus eben dann ja ein Talk für 15 bis 20 Minuten.
Sehr spannend. Ich war auch schon da. Ich kann euch empfehlen, wenn du da draußen irgendein tolles Thema mal hast oder auch ein nicht so tolles, spielt keine Rolle. Er weiß ja nicht im Voraus, dass es nicht so toll ist. Meld dich an.
Falls ihr den Podcast sabotieren wollt, könnt ihr auch machen.
Kein Problem. Ich komme mit jedem Thema klar.
Genau. Macht da mal mit. Macht wirklich Spaß. Und warum ich jetzt das hier nochmal so ein bisschen hervorgehoben habe, ich will damit auch sagen, also auch wenn das jetzt nicht so hardcore professionell ist, gerade wenn man noch anfängt, lasst euch da nicht davon einschüchtern. Man kann auch einen guten und anständig klingenden Podcast machen, ohne jetzt voll der Experte zu sein oder ohne jetzt hier schön 3000 Euro mitzubringen oder so. Das geht also auch einfacher. Was ich jetzt noch gerne von euch wissen möchte, so ein Podcast, der ist ja irgendwann mal fertig produziert, dann wird der veröffentlicht, geht ins Netz, Blogpost, wie auch immer, taucht in den Verzeichnissen auf. Aber damit ist die ganze Sache eigentlich noch nicht getan. Ich möchte gerne mal wissen, wie tragt ihr das Ding nachher noch in die Welt raus? Weil es geht ja irgendwie keiner in sein iTunes, wenn man denn iTunes überhaupt nutzt und sucht da mal irgendwas, sondern man möchte das irgendwie so an den Kopf geworfen bekommen über diverse Social-Media-Kanäle oder sowas. Und so wird das gefunden. Marketing, ganz knapp gesagt. Habt ihr da irgendwie so noch so einen Geheimtipp, so den ihr jetzt nicht mit mir teilen möchtet, aber es jetzt müsst, weil ich euch jetzt einfach zwinge? Micha Furtenbach, du als alter Experte kannst jetzt hier sicher ein paar super Tipps raushauen.
Ich finde es gemein, wie du nach Michael alt sagst, ja, möchte ich kurz einwerfen. Ich möchte ihm widersprechen.
Vielen Dank. Nein, ich glaube, ich habe da kein Geheimrezept, sondern wir hauen das einfach überall raus, wo wir es raushauen können. Sprich Twitter, Facebook, unsere eigene Webseite natürlich, unsere eigene Forums-Community. Wenn es eine besondere Folge ist, kommt ein Newsletter. Aber sonst geht es eigentlich noch immer zu 80% über die guten alten Podcast-Abos, sprich die Leute, die entweder im iTunes oder über diverse, jetzt gibt es ja wirklich eine Vielzahl an Podcast-Clients auf Android, auf iOS und so weiter. Es ist so, dass es schon verlagert hat, ja, weil wirklich vor ein paar Jahren war es wirklich so, dass 70-80% über iTunes heruntergeladen wurden und jetzt sind wir bei fast dem gleichen Wert bei Leuten, die es direkt auf der mobilen Plattform herunterladen. Wobei es bei uns wirklich schon so ist, dass weit über 50% der Leute abonniert haben. Sprich, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen, bekommen die es auf ihr Gerät gepusht und wir brauchen Gott sei Dank gar nichts machen, sondern sie bekommen es in ihre Playlist oder wie auch immer sie das dann konsumieren. Also das ist schon angenehm am Podcast. Wobei auch da schon der Wert sinkt ein bisschen, also der Prozentwert, dass die Leute einfach die Folge dann herunterladen oder streamen überhaupt nur. Also das gibt schon noch, aber viel mehr kann man da glaube ich gar nicht machen, außer halt alle Kanäle, die man bespielen kann, damit bespielen.
Ich sehe das ja so ein bisschen so, über Facebook und Twitter erreicht man wahrscheinlich eher so die noch nicht Hörer, und die Hörerschaft, die man schon hat, die erreicht man dann über die Abos. Das heißt, ich versuche da vielleicht über diese Social-Media-Kanäle mehr noch irgendwie Leute zu finden oder gefunden zu werden, die das noch nicht hören. Vielleicht teilt es dann auch jemand, der den schon hört, und dann sein Freund sieht das und wird vielleicht dann zum Hörer so. Also ich glaube, darüber erreicht man mehr so die Neuhörer, weil die anderen, die hören das dann sowieso. Oder seht ihr das anders, Robin? Wie trägst du die Podcasts in die Welt raus, nachdem sie fertig sind?
Ich hatte mal einen Kumpel hier, der war bei uns zu Besuch und der hatte hauptberuflich SEO gemacht für verschiedene Webseiten auf Auftragsbasis. Und als der unsere Website gesehen hat und wie wir halt diesen Kram veröffentlichen, hat er fast einen Herzanfall bekommen. Ist vom Stuhl gefallen, weil wir da tatsächlich gar keinen Wert drauf legen. Also wir veröffentlichen unsere Podcasts eben über iTunes, eben über unseren RSS-Feed, wo das dann auch über iTunes natürlich abgegriffen wird, und über die normalen Android-Podcast-Catcher. Wir bieten den als direkten Download an, weil wir auf den Server von einem Community-Mitglied zurückgreifen dürfen, wie das in ganz vielen Fällen behuckt ist, wo eben die Community aushilft und sich, also wir haben da nicht nachgefragt, sondern bereits am Anfang dieses Projekts wurden eben, sind Leute auf uns zugekommen, und oftmals kannten wir die bereits seit unserer Zeit bei Giga, deswegen war das ganz schön, und deswegen können sie dann natürlich auch direkt runtergeladen werden, und ansonsten posten wir es genau halt ganz normal bei Twitter und Facebook, und das war's eigentlich. Ich bin aber überzeugt, dass man da sehr viel mehr machen kann. Sei es jetzt, indem man aktiv nach Partnerschaften mit anderen Podcastern sucht, oder ich bin da relativ unerfahren in diesem Belang, wie man sowas noch großartig bewerben wird, weil ich da halt nie Interesse daran hatte. Ich hatte immer zu wenig Interesse daran, meine Inhalte sichtbar zu machen, weil ich das so wahnsinnig uninteressant und langweilig und irgendwie auch unehrlich finde, mich meine Inhalte verkaufen zu wollen an Leute, was natürlich eigentlich Blödsinn ist. Du profitierst davon, und im besten Fall profitieren die Leute davon, wenn du die auf deinen Content aufmerksam machst und sie denen gefällt. Aber ich kann mich sehr schlecht in die Lage hineinversetzen, wie ich Außenstehende meine Inhalte verkaufen will, weil ich die auch selbst, also weil ich halt oft, das ist vielleicht dann eher ein privates, ein persönliches Problem, weil ich halt selbst auch oft nicht weiß, wieso Leute das jetzt genau gut finden, was ich mache. Ich bin dann eher glücklich, dass es Leute gut finden und dass es ganz natürlich eine Gruppe von Leuten gibt, die dem zuhören, und möchte da gar nicht so sehr drüber nachdenken, wieso das jetzt der Fall ist. Deswegen wird das bei uns dann tatsächlich veröffentlicht, und die Leute, die es sehen, die sehen's, und das war's dann tatsächlich auch.
Ja, ich verstehe dich schon. Ich habe da auch irgendwie so eine innere Hürde. Ich möchte das auch nicht zu aggressiv da irgendwelchen Leuten aufdrücken oder dann noch ganz schlimm so mit irgendwelchen so Clickbait-Titeln. Du warst ja mal in einem Netzwerk, Robin. Mhm. Hast du dir da auch irgendwie sowas in der Richtung erhofft? Wie hat das da für dich funktioniert? Wie lief das da ab? Wie muss man sich überhaupt so ein Podcast-Netzwerk vorstellen?
Ja, das kann ich dir leider nicht so genau beantworten. Also, um das zu erklären, das war ein Netzwerk namens Castronauten, wo wir eben über den Manu dann auch dran gekommen sind, was eben Anfang des Jahres entstanden ist. Was halt genau das war, ein YouTuber-Netzwerk, die verbunden hat zum Austauschen. Bei uns war tatsächlich, und das haben wir auch von Anfang an so gesagt, die größte Motivation die Hilfe bei der Akquise von Sponsorings. Weil natürlich da auch ganz konkret die gefragt ist, dass du dich verkaufen kannst für so Partner von außen. Warum sollen die bei dir werben? Was ist an dir besonders gut? Warum ist deine Community besonders toll? Und so weiter und so fort. Und da wurde eben gesagt, hey, das würden wir von euch übernehmen. Wir nehmen dann halt einen prozentualen Anteil an den Einnahmen oder an dem, was für diese Sponsorings bezahlt wird natürlich, aber das übernehmen wir dann komplett. Und das war für uns tatsächlich das Ausschlaggebende, weil wir nicht viel Spaß dran haben, uns um diesen Kram selbst zu kümmern, und sind dann dort in dieses Netzwerk mit eingestiegen zum Start direkt. Und dann habe ich 3 Monate nichts mehr davon gehört und dann haben sie aufgelöst. Aha. Das war so ziemlich die Geschichte dieses Netzwerks, aus Gründen, also das waren, ich vermute, dass es irgendwelche privaten Gründe waren. Das waren halt 2 Leute, die auch diese Firma neu gegründet hatten, und dann von jetzt auf gleich hieß es, okay, diese Firma gibt's nicht mehr, wir können euch nicht genau sagen, wieso. Habe ich gesagt, gut, schade, dass das so ein bisschen Zeitverschwendung war und wir halt ein bisschen dann darauf gewartet haben, dass da noch was kam, und es kam nie etwas. Aber da habe ich mir tatsächlich halt sowas von erhofft, dass es sowas wie Maximum Fun sein kann, was in Amerika eben ein sehr großes, breit aufgestelltes Netzwerk ist, was dann eben auch natürlich Werbung untereinander macht. Ne? Du bist auf dem einen Podcast und hörst dann ganz natürlich auch von diesen anderen Podcasts. Aber zusätzlich gibt es dann eben netzwerkweit auch Werbespots, die ganz klar als solche gekennzeichnet und abgetrennt sind vom restlichen Content. Und wo sich halt die Content-Hersteller sich selbst nicht drum kümmern müssen. Jetzt habe ich Content gesagt, das tut mir leid, das ist so eine ganz doofe Werbebeschreibung von den Sachen, die du halt machst. Aber ja, deswegen, da habe ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Das war ein Versuch und dann war der Versuch vorbei. Viel passiert ist da nicht, leider Gottes.
Okay, ja, aber dann hat's auch nicht so viel geschadet.
Nee, das war halt wirklich, wollte das machen? Ja, klar, hier ist der Vertrag, ja, klingt ganz gut, machen wir. Und dann war es vorbei. Also, wenn man sich anguckt, wie weit man doch bei Videonetzwerken ist, man mag jetzt von denen halten, was man möchte. Ich habe ja eine Zeit lang bei Giga gearbeitet, habe da so ein bisschen Erfahrung mit, so mit Mediakraft und Co. Aber da gibt's eben ganz, ganz andere Infrastrukturen und ich habe das Gefühl, da ist die Podcast-Welt in Deutschland extrem weit noch zurück bei solchen Fragen. Da kämpft so jeder für sich selbst so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber eine wirklich große Vernetzung scheint es da nicht zu geben. Obwohl natürlich jeder mit jedem irgendwie befreundet ist und sich über die Industrie kennt, aber jetzt eine konkrete Vernetzung scheint mir da ja kaum vorhanden zu sein. Aber vielleicht bin ich doch einfach nicht gut informiert. Könnte auch sein.
Ja, ich fühle da irgendwie auch raus, dass das noch so ein bisschen verpönt ist. Dann denkt man, nee, aber nicht jetzt, bringt das Zeug bitte nicht in unsere schöne, heile Podcast-Welt, weil hier ist alles noch so schön nett. Lass das bei YouTube. Vielleicht ist das auch jetzt nur so in meiner Filterbubble, aber da spüre ich teilweise schon Abneigung. Wenn man da Netzwerk hört, dann werden bei Leuten dann schon die Köpfe rot.
Ja, absolut. Also geht mir genauso.
Ich bin auch gespannt, was da noch passiert.
Das war jetzt bei uns vor allen Dingen, weil du halt mit Manu jemandem, den ich ganz gut kenne und dem ich vertraue. Und der, natürlich, er kannte die jetzt ja auch nicht persönlich. Das war ja einfach nur, ey, ich habe hier gehört und da habe ich ganz Gutes drüber gehört. Und darüber ist es halt dann in unseren Dunstkreis gelangt. Und da dachte ich mir, ja gut, dann kann man das mal probieren. Aber wenn ich jetzt von irgendjemandem höre, ey, wir starten ein Netzwerk, willst du dabei sein? Dann sehe ich halt einfach direkt Christoph Krachten. Und ich kann nichts anderes sagen tun. Ich sehe einfach Christoph Krachten und wahrscheinlich wird es Mediakraft werden. Und da muss man dann sehr viel tun, damit ich darüber hinwegkomme. Und ich glaube, so gilt es einigen.
Ja. André, ihr setzt da mehr einfach noch so auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich glaube, ihr habt nicht mal einen Twitter-Account. Habt ihr einfach gedacht, ja, Twitter, das ist so am Sterben, da springen wir nicht mal mehr auf? Oder wie setzt ihr da die Schwerpunkte, dass da die Episoden dann auch weitergetragen werden?
Gut, wir von gamespodcast.de finden Werbung grundsätzlich nicht so gut. Wir sind der Meinung, Qualität setzt sich durch und machen einfach den besten Podcast von allen hier Anwesenden und überhaupt auf iTunes.
Wie kommst du eigentlich zu gamespodcast.de und statt irgendwie auf einbier.net oder sowas?
Als es darum ging, dann eine eigene Webseite anzulegen, habe ich mir gedacht, ich hole mir mal eine URL, die irgendwie vielleicht nicht ganz so obskur ist. Ich hatte schon mit Krawall die Erfahrung gemacht. Das war das Spielemagazin, bei dem ich lange Jahre Chefredakteur war, bevor ich dann zur GameStar gewechselt bin, die uns damals gekauft haben. Das war schon immer schwer auffindbar, weil die Leute unter Krawall irgendwie sich einiges vorstellen konnten. Aber Spielemagazin war nicht ungefähr auf den ersten 20 Plätzen. Da habe ich gedacht, so, komm, wenigstens einmal aus der Geschichte lernen und jetzt nimmst du mal gamespodcast.de. Und jetzt sitzen wir da und überlegen, ob wir das behalten oder ob wir das Ding nochmal umbenennen. Aber ja, keine Ahnung. Und was Werbung angeht, nee, ihr habt es richtig zusammengefasst. Ich hatte noch nie einen Twitter-Account. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Twitter in Deutschland tatsächlich irgendwo eine richtige Marke war. Facebook, ja. Facebook haben wir auch. Aber auch über Facebook. Ich habe sehr viel rumexperimentiert am Anfang. Ich habe auch mal Facebook-Werbung geschaltet und Google-Werbung geschaltet. Aber das ist lächerlich, was darüber kommt. Und das ist wahrscheinlich selbst für ein Angebot, das dann Geld kostet, ist das immer noch viel zu wenig. Bisher ist es wirklich so. Wir stellen das Ding halt online und dann kommen die Leute und hoffentlich erzählen sie es weiter, dass sie uns cool finden.
Also was André vorhin schon meinte, war ja, dass er zum Beispiel durch die Teilnahme von Christian Schmidt und von Peter Smith, dass es da, naja, auf jeden Fall, dass die Kurve nach oben ging. Und ich glaube, das ist generell eine ganz clevere Sache, die man gut machen kann, wenn man es halt charmant macht oder halt eben auch thematisch relevant. Bei mir ist es auch so, dass ich über die gängigen Kanäle, Twitter, Facebook und so weiter, kommen sicherlich ein paar. Aber dadurch, dass ich ja in jeder Folge 5 Gäste habe, die in der Regel halt noch nicht da waren, die aber auch vernetzt sind, sei es privat oder sei es eben auf Twitter oder Facebook, hofft man natürlich auch mal ein bisschen darauf, dass die Gäste das irgendwie auch weitertragen, sofern sie Spaß hatten. Und das klappt manchmal sehr gut. Und gerade beim Nachdenken, als ihr gesprochen habt, ist mir eingefallen, dass ich damals, als ich mit Superlevel angefangen habe, hatte ich René Walter von Nerdcore angeschrieben. Und der hat im Endeffekt den ersten großen Schwung Leser rübergebracht. Und dann fiel mir gerade ein, dass er in Dumian 1 auch dabei war oder 2 und hat nämlich auch einen ziemlich eine Kurve halt nach oben gebracht. Das heißt, irgendwie scheint es da noch einen Faden zu geben. René Walter, es tut mir leid, ich habe dich ausgenutzt.
Also dann hast du das sehr, sehr smart gemacht, dass du ein Podcast-Konzept hast, das quasi nur aus Gästen besteht. Oder ja, Gäste plus du, so muss ich es natürlich sagen. Sollte ich auch mal beginnen, hier so Gäste einladen? Das wäre vielleicht mal noch eine gute Idee.
Aber vielleicht ein bisschen bekanntere. Das funktioniert bisher eher so mäßig gut, habe ich das Gefühl.
Ich will nur kurz sagen, René Walter, du bist gerne eingeladen.
Ja. Also ich habe den Ratschlag auch schon befolgt und habe mir jetzt für nächste Woche einen so einen André Peschke heißt der, glaube ich, eingeladen. Darauf hoffe ich Großes mir von. Sehr Großes.
Der ist doch von diesem Alkoholiker-Podcast.
Ja, der wird das bestimmt auch überall auf Twitter und so teilen.
Ja.
Nehmen wir doch mal jetzt das Beispiel allein schon mit diesem Podcast jetzt. Ne? Ich meine, hier sind ja einige schon dabei, die eine gewisse Reichweite haben. Mindestens 1 oder 2, gehe ich mal davon aus, werden womöglich das auch twittern oder so.
Ja, das ist vertraglich so vereinbart. Hat das euer Agent euch nicht gesagt?
Danach wird auch die Reichweite dementsprechend dieses Podcasts ein wenig erhöht. Das macht schon Sinn, mit Gästen zu arbeiten, sofern das eben nicht aufgesetzt wirkt. Ja. Dann passt das, ja.
Ja, Stichwort Gäste. Ich finde das immer wieder gut. Jetzt nicht nur wegen hier, bitte teilt das danach. Das bringt auch halt einfach immer einen ganz frischen Wind in die Sendung. Ich kann mir gut vorstellen, auch für die Hörerschaft ist das angenehm, mal andere Blicke oder beziehungsweise andere Stimmen im Podcast dann zu hören, andere Perspektiven zu hören. Und ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich bin halt einfach überhaupt nicht so der Omni-Experte, der einfach irgendwie alles kann. Und entsprechend bin ich oft auch einfach drauf angewiesen. Hier, du hast Erfahrung auf diesem Themengebiet, bitte komm doch mal her, erzähl ein bisschen davon, weil ich selber einfach zu wenig Ahnung davon habe und es mich halt interessiert. Das ist, denke ich, auch noch so ein großer Vorteil von Gästen und das sollte, glaube ich, auch so gemacht werden. Einfach nur so, hey, du bist berühmt, komm mal her und dann warst du da. Ich denke, damit ist dann das Ganze auch nicht gemacht.
Ja, ich glaube, da kommt es halt auch echt drauf an, worauf dein Podcast ausgerichtet ist, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass unser Hauptpodcast Hooked FM halt hauptsächlich von Leuten gehört wird, die es hören, weil sie uns sympathisch finden oder ansonsten einfach gerne uns zuhören und dass das weniger wegen der fachlichen Kenntnis da ist, obwohl die natürlich also unglaublich gut ist, bestimmt. Deswegen ist, glaube ich, wenn wir bei uns im regulären Podcast tatsächlich regelmäßig Gäste hätten, dann würde das, glaube ich, diesem sehr lockeren und vor allen Dingen nicht nur sehr lockeren Gesprächsführung, sondern wir kennen uns jetzt ja auch seit 5 Jahren. Wir wissen ganz gut, was die Meinung des anderen ist. Wir können sehr gut miteinander streiten und wissen auch, dass wir da wenig zurückhalten müssen. Wenn jetzt natürlich du dich mit Gästen unterhältst, dann ist man da ja erstmal ein bisschen vorsichtiger.
Ja.
Deswegen haben wir halt einen eigenen Podcast. Also wir haben ja 2 Podcasts. Wir haben einen Hooked FM, wo unser Laber ist. Und dann hatten wir bisher einen Podcast, all 2-wöchentlich, der hieß Hooked FM Feedback, wo wir Fragen der Community beantwortet haben. Das hat sich mittlerweile ein bisschen totgelaufen. Und deswegen machen wir daraus jetzt einfach einen themenspezifischen Podcast, wo wir über ein Thema ganz konkret sprechen. Und da passen dann eben auch Interviews mit so wunderbaren Menschen wie André Peschke halt rein oder Jochen Gebauer. Deswegen kommt da, glaube ich, auch echt auf die Ausrichtung des Podcasts an. Und ob das hier ein Podcast ist, der wegen der fachlichen Kenntnis gehört wird vor allen Dingen oder weil eben die Moderatoren man sympathisch findet, man die gerne einfach beim Erzählen zuhört und es gar nicht vielleicht so sehr darum geht, was die erzählen.
Das verstehe ich völlig so, diese buddymäßige Stimmung, die kann vielleicht schon ein bisschen aufgebrochen werden, wenn man dann immer viele externe Gäste drin hat und dann, wie ich natürlich frecherweise, manche einfach alte Hasen nennt, obwohl sie noch blutjung sind. Da muss man natürlich aufpassen und hoffen, dass das dann auch richtig verstanden wird. An dieser Stelle natürlich nicht böse gemeint. So vielleicht als Abschluss. Wenn ich jetzt hier auf die Uhr blicke, zu lang möchte ich das dann auch nicht machen. Ich darf das ja dann nachher noch schneiden. Auch hier Blick hinter die Kulissen. Geschnitten werden muss manchmal nachher auch. Also kann man, ich mache das hier. Ja, vielleicht wäre das gerade eine gute Frage. Wie handelt ihr das so? Vorne Intro dran, hinten Outro dran, noch die schlechten Nazi-Witze rausschneiden und tschüss.
Niemals.
Oder dann doch so ein bisschen mehr. Micha, wie machst du das bei euch?
kommt ganz auf den Podcast an. Also es gibt Podcasts, da sitze ich einige Stunden dran. Das sind meistens aber Themen-Podcasts, wo dann noch ja diverse Audiospuren dazukommen, wo Einspieler reinkommen, wo Interviews vorauf abgezeichnet wurden und so weiter. Aber bei den regulären Quatschrunden ja, ist so, dass da eigentlich relativ wenig Schnitt anfällt, weil wir einfach eh schon so eingespielt sind, dass ich entweder den Podcast während der Aufnahme unterbreche und sage, okay, den letzten Satz, den machen wir bitte noch einmal aus dem und dem Grund. Oder ja, eigentlich die Sachen eh drinnen bleiben, weil das die Hörer eh wollen, dass möglichst wenig geschnitten wird. Aber kommt eben ganz drauf an aufs Format. Also ich glaube schon, dass ein Format, zum Beispiel so wie es der André vorhat, also wirklich ein Magazinformat, wo ich diverse Rubriken habe oder eben Formate, die sich da fällt dann sicher einiges dran an Schnittarbeit, aber dementsprechend wird dann einfach auch ein Workflow sich ergeben, wo halt dann auch schon während der Aufnahme Notizen gemacht werden, Marker gesetzt werden und so weiter. Also es kommt eben ganz darauf an, welches Format man vorhat und wie das Endergebnis dann aussehen muss. Und dementsprechend muss man einfach sich vorher schon, bevor man eigentlich mit Aufnehmen beginnt, den Workflow überlegen und dann mit wenig Zeit möglichst durchkommen.
Das kann ich so völlig unterschreiben. André, du warst wieder angesprochen. Freust du dich schon aufs Schneiden oder kannst du das auch outsourcen dann später?
Ich schneide zu einem gewissen Grade jetzt schon. Aber zum Beispiel der Christian Schmidt, mit dem ich ja jetzt auch noch so ein eigenes monatliches Format innerhalb unserer Podcast-Audio-Magazin-Universen hier veranstalte, der zum Beispiel, der bearbeitet seinen Stay Forever Podcast sehr, sehr stark nach. Ich habe mir das mal angeschaut, also nicht angeschaut, wie er das macht, sondern ich habe mal nachvollzogen, was das bedeuten würde, wenn ich das mache. Und da wir ja so häufig an der 2-Stunden-Grenze kratzen und wir ja auch noch planen, das Angebot zu erweitern, ist das was, das absolut nicht drin ist aktuell, das auf der mit dieser Gründlichkeit zu machen. Zumindest nicht für Formate, die so lang sind. Das heißt, auch da ist es wieder so ein Ding, wo wir zumindest aktuell ein Mittelmaß wählen müssen, wo wir sagen, okay, also das oder das oder das, das geht nicht, das ist schlecht, das ist halt wirklich unangenehm zu hören, das machen wir nicht. Und wo andere Sachen drin sind, wo wir sagen, okay, das müssen wir jetzt ertragen, wenn jetzt einer mal häufiger gesagt hat oder so und wir das hinterher nicht entfernen können. Vorläufig.
Ich habe das auch ganz, ganz stark gemerkt oder merke das jetzt noch. Ich gehöre wahrscheinlich in die Kategorie, die eher mehr schneiden will. Aber sobald dann meine Freizeit auch mal schrumpft, muss das zwangsläufig zurückgehen, weil ich kann jetzt einfach mal sagen, Faustregel ist bei mir so, für eine Stunde fertiges Audio, wie man das dann am Ende hört, bin ich wahrscheinlich so 3 Stunden dran. Darum bin ich jetzt froh, hier mit lauter Profis hier gerade aufzunehmen. Dann ist das viel einfacher. Dann bin ich hier der einzige Anfänger und muss nur mich schneiden. Das ist dann natürlich viel angenehmer. Fabu, du machst das, glaube ich, auch sehr, sehr knapp. Ich denke, das muss auch so sein. Wenn ich mich da erinnere, was ich seinerzeit bei dir gesagt habe und was ich am Ende gehört habe, das hat sich da ziemlich gedeckt. Also du bist auch eher für wenig schneiden.
Jein. Also man muss sagen, manchmal spreche ich mit Leuten und dann kommen wir sehr stark vom Thema ab. Ich habe aktuell das Problem, dass ich mit jemandem gesprochen habe, eine Dreiviertelstunde. Und das Format sieht vor, eine Viertelstunde zu sprechen. Das heißt, ich würde jetzt irgendwie versuchen, aus diesen 45 Minuten tatsächlich dann eine Viertelstunde rauszuziehen. Generell ist es so, dass ich eigentlich nur ganz, ganz lange Denkpausen oder so rausschneide. Wenn ich jemanden konfrontiere mit einer Frage, die vielleicht sehr unerwartet kommt und der Gast dann wirklich, Moment, ich muss erst mal überlegen und dann vergehen 2 Minuten, dann fände ich es ein bisschen sinnlos, diese 2 Minuten drin zu lassen und dann nehme ich die raus, dass im Endeffekt dann einfach 2 Sekunden nach meiner Frage dann auch die Antwort kommt. Aber sonst bleibt es im Großen und Ganzen unberührt.
Robin, bei euch in diesem Buddy-Szenario quasi wahrscheinlich auch eher wenig schneiden. Oder habt ihr dann plötzlich mal gemerkt, jetzt sind wir wirklich ganz woanders, das müssen wir rausnehmen?
Nee, das gibt's tatsächlich gar nicht. Es geht sogar so weit, dass ich in den letzten Monaten versehentlich alle 2 Wochen eine neue Rubrik eingestichen hat am Anfang unseres Podcasts, nämlich Robin redet über Formel 1 und niemand interessiert. Das hat sich irgendwann etabliert, dass ich am Anfang jetzt darüber erzählte, was in Formel 1 passiert ist. Und das hat einfach so hart niemanden interessiert. Besonders Tom, mein Mitmoderator, nicht, dass das allein deswegen schon lustig wurde. Und mittlerweile möchte ich sagen, es ist ein Highlight unter den Zuhörern. Zumindest rede ich mir das ein. Wir haben da tatsächlich gar keine Grenzen. Das einzige Mal, das geschnitten wird, ist, wenn wir versehentlich ein Embargo brechen. Wenn wir, also wenn das dann hoffentlich vor der Veröffentlichung rauskommt. Oder wenn ich irgendwie einen Witz mache, der über Grenzen hinausgeht, weil das, ne, das passiert ja manchmal einfach in der Hitze des Gefechtes. Da sagt man etwas, bevor man drüber nachgedacht hat. Da kann auch der Manu ein Lied von singen, als ich mal bei ihm zu Gast war.
Oh.
Und da wird dann, da setzen wir dann natürlich auch mal die Schere an. Das passiert aber nicht oft. Das ist früher öfter mal passiert, aber jetzt machen wir das ja auch ein paar Jährchen, da hat man das ein bisschen besser im Griff. Aber ansonsten sind wir da sehr, sehr, sehr frei raus. Dafür sind wir einfach zu allgemein, zu positioniert, als dass da irgendwie wir zu weit vom Thema abkommen könnten überhaupt. Und da bin ich auch sehr froh drum.
Gibt's vielleicht noch was, das euch jetzt gerade so auf der Seele brennt? Etwas, das ihr gleich noch loswerden möchtet? Etwas, das ihr noch ansprechen möchtet, bevor wir uns hier langsam verabschieden?
Ich hätte noch ein Thema tatsächlich. Und zwar finde ich es sehr spannend und auch problematisch. Man hat immer so das Problem, dass man im Spielejournalismus und auch im Podcasten es schwer hat, Frauen zu finden, Damen zu finden, die teilnehmen oder die halt eben selber Formate stemmen. Dadurch, dass wir jetzt also eine reine Würstchenrunde sind hier, zeigt das auch ganz gut das Problem, glaube ich. Ja. Deswegen meine Frage mal an dich, Joey. Hast du versucht, irgendwie eine Dame reinzukriegen hier in das Gespräch?
Ja, also ich habe ja schon eine erste Talkrunde mal versammelt und habe die natürlich völlig naiv Podcaster und dann Großinnen-Talkrunde genannt und mich entsprechend dann umgehört und da mal eine Mail, da mal eine Mail. Und ich muss sagen, also zuerst muss man die weiblichen Spiele-Podcasterinnen mal finden. Das ist einmal das eine. Ich habe nicht so viele gefunden. Also ich möchte jetzt auch vielleicht nicht irgendwen einladen, nur weil es jetzt eine Frau ist. Aber ich habe den Podcast noch nie gehört. Das fände ich dann irgendwie auch so ein bisschen komisch.
Ja.
Also das Finden ist das eine. Und ja, dann müssten die vielleicht dann noch auf meine E-Mails antworten. Das wäre dann natürlich noch das andere.
Ach, Frauen und diese E-Mails.
Da solltest du vielleicht keine Fotos mitschicken. Das ist nicht sehr hilfreich.
Ich wollte gerade sagen, das Penisbild war es, glaube ich.
Aber ich habe extra einen großen schwarzen reingetan.
Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin.
Ich war auch erst irritiert, aber dann habe ich mir gedacht, so, ja Gott, Podcaster, ne? Ja. Ja. Wenn du in Rom bist, ne?
Nee, aber im Ernst, kennt ihr Formate von Frauen mit Frauen, die ihr hört, die ihr gut findet? Ich persönlich kenne nämlich keins, ohne Scheiß.
Retro-Zirkel.
Kennt ihr Formate mit Frauen, war ich dabei.
Ja.
Ja, nee, ich bin da auch voll bei dir. Das ist mir tatsächlich auch selbst aufgefallen, als wir unseren zweiten Podcast gestartet haben, also Mats und ich, wo wir halt Fragen von Zuschauern, das ist auch kein Gaming-Podcast, deswegen werde ich da auch nicht ausführlich zu, aber wo wir halt Fragen von Zuschauern beantworten und dann werden da halt spezifisch auf Frauen bezogene Fragen gestellt und dann wird die halt klar, oh mein Gott, wir sind ein weiterer Podcast, wo es diese eine Perspektive geht und wo wir über die Perspektive der Frau sprechen, als wäre es eine so ziemlich unergründbare Perspektive, über die man nur mutmaßen kann. Und das ist mir da, das war dann tatsächlich ganz interessant in dem Podcast, weil dann das Thema eben dazu überging, warum das so ist und warum wir jetzt als zwei Männer wieder da sitzen nur. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen.
Ja.
Und auch da bin ich halt unglücklich darüber, dass Hooked mit Tom und mir ein weiterer von den 20.000 Videospiel-Webseiten sind, wo ausschließlich Kerle ihre Stimme verlautbaren lassen können.
Ist aber natürlich kein Podcast-Problem, sondern eher ein Spielebranche-Problem.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Definitiv.
Wobei ich glaube, so Autorinnen oder so gibt es dann vielleicht doch noch ein paar mehr als Podcasterinnen natürlich, weil es einfach ganz im Allgemeinen wahrscheinlich auch mehr Schreiber gibt als Podcaster.
Was ich immer kritisch finde, ist, es gibt ja durchaus einige Formate. Ich finde es immer schwierig, wenn dann direkt sowas wie Mädchen oder so im Titel auftaucht, weil das irgendwie dann, das ist für mich so die totale Erfüllung des Klischees. Und das mag ich dann auch nicht hören.
Naja, aber es ist ja, die Sache ist, es ist ja ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Das du wird ja nur benutzt, weil, ey, ich bin übrigens ein Mädchen und ich rede über Videospiele und das stimmt natürlich.
Weiß ich nicht, sag auch nicht Domian hier, ich bin der Boy oder so.
Ja, aber eben, warum würdest du es auch sagen? Es ist ja jeder ein Boy.
Es ist jeder ein Boy.
Das ist ja, es ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, wenn du aber.
Ich möchte hier nicht in so eine Schublade gesteckt werden.
Auch du bist ein Boy, André. Ich habe die Fotos gesehen. Du bist der sogar, vielleicht bist du sogar der größte Boy von uns allen.
Bitte, also der Beweis, der steht auch.
Deswegen finde ich ich glaube, das ist ganz natürlich, dass du denkst, okay, was ist vielleicht das Besondere an dem Podcast? Oh, erstmal mein Geschlecht. Und das an sich ist ja eher das Traurige als dann die Benennung selbst, finde ich.
Naja.
Also ich möchte das auch nicht so, dass ich jetzt hier eine Frau einlade, einfach nur, weil sie eine Frau ist. Ich möchte das ja so möglichst neutral halten. Ich möchte die Person einladen, die Zeit hat, möchte und sich zum Thema auskennt. Und ob es dann ein Mann ist oder eine Frau, ist mir dann eigentlich egal.
Ja.
Ja, leider lassen sich die Frauen nicht so gut finden. Also du da draußen, wenn du weiblich bist und vielleicht mal Lust hast, hier im Game Talk zu einem passenden Thema aufzutreten, dann schreib mir doch mal bitte gametalk.fm/kontakt. Es scheint wirklich, als wären wir hier unisono der gleichen Auffassung. Das ist nicht so ganz einfach.
Ja, also ich merke es auch bei Domian, wenn es darum geht, Gäste zu finden. Ich muss wirklich, also mir ist es einfach wichtig, dass ich nicht nur immer reine Männerrunden habe. Und bisher ist es immer so, meistens so gewesen, dass ich tatsächlich konkret Frauen anspreche, ob sie vielleicht Lust hätten mitzumachen. Man muss so ein bisschen aufpassen. Also ich
kann
das
hier so geil dein Audio so ins
Ja, aber die Sache ist halt, du musst ja auch wirklich speziell danach suchen, weil wenn man halt sagt, ich möchte da nicht drauf achten, ich gucke einfach allgemein, dann findest du natürlich nur Kerle, weil die halt in der unglaublichen Überzahl sind. Das heißt, wenn du nicht wirklich innehältst und dir denkst, nee, warte mal, ich würde gerne auch vielleicht mal eine Frau zu Wort kommen lassen. Und allein das ist ja schon schade, dass man das als Kerl überhaupt sich in diese Position bringt, dass man selbst sich eine Frau zu Wort kommen lässt. Allein das ist ja schon sehr, sehr traurig.
Ja.
Aber es ist ja nun mal so, dass es so wenige Frauen in der deutschen Videospielindustrie gibt insgesamt, dass man da einfach bewusst nach hinterher sein muss. Und diesen Vorwurf würde ich mir jederzeit machen lassen, dass ich das für mein Magazin oder für unser Magazin mit dem Tom nicht oft genug mache, dass es aber einfach im Alltag ist und dann guckt man, ja, den mag ich ganz gerne, den mag ich gerne, ich spreche mal den an und dass man vielleicht nochmal bewusst darüber nachdenkt, das mache ich viel zu selten.
Ja. Wie ist es denn bei Martin, dem Alten hier?
Michael.
Schon wieder.
Und André bei den neuen geplanten Formaten. Spielt da die Damenwelt eine Rolle oder macht ihr das, ist das auch alles Würstchenparty?
Wer wird zuerst? Der Michael, der Martin heißt jetzt?
Ja. Genau, also ich war mir ganz sicher, aber ja, bei Konsol haben wir immer wieder Redakteurinnen gehabt, ja, die waren natürlich auch im Podcast dabei. Das Privileg habe ich jetzt nicht mehr. Wir haben eine aktive Podcasterin bei uns im Podcast dabei. Ich würde jetzt gern total davon schwärmen, wie videospielaffin sie ist, aber sie ist im Comic-Bereich. Also sie ist wirklich eine absolute eine Expertin im Comic-Bereich und damit habe ich im Videospielbereich derzeit auch eine reine Männerlandschaft bei mir sitzen. Ich kann das nur bestätigen, was jetzt alles besprochen worden ist, um wie schwer es ist. Ja. Also bei Konsol waren wir wirklich so, dass wir oft aktiv da gesucht haben und da war es auch sehr schwer, obwohl man da natürlich eine deutlich höhere Reichweite hatten und aber es ist echt schwer, da selbst im Leserbereich zu finden, der gerne im Podcast was machen möchte.
Ja,
ja, also ich würde ehrlich gesagt, ich würde da nicht aktiv nach suchen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich ein neues Format machen würde und da habe ich mehrere Leute zur Auswahl und das diejenige, die mir am geeignetsten scheint, ist halt zufällig eine Frau, dann nehme ich halt die. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn es themenspezifisch wäre, wenn wir jetzt eine Folge machen würden, wie ist es denn als Frau in der Spielindustrie zu arbeiten, dann wäre es schon ganz nützlich, eine Frau dazu einzuladen. Aber ansonsten, also da jetzt rauszugehen und zu sagen, so, ich will da jetzt ein Mädel im Team haben, weil, weiß nicht, Market Share oder warum? Also, nee.
Naja, du trittst da ja einfach in die Falle, dass du dann irgendwann sagst, okay, ich mache jetzt irgendwas allgemein. Natürlich hast du da einen Kerl da, weil du die halt die kennst und die in der Industrie sind. Und wenn du dann speziell was über oder für Frauen machen willst, dann kommt die Frau zu Worte. Naja. Das ist ja genau dieses Standardisierte, dass der Standard eben der Kerl ist und für alles andere darf dann die Frau dran kommen.
Nur, das habe ich ja gar nicht gesagt. Wenn ich jetzt einen Experten suche und das ist eine Frau, dann ist es halt eine Frau. Aber aktiv nach einer Frau zu suchen mit dem Vorsatz, warum jetzt? Also, weil du sagst, du möchtest die Perspektive einer Frau anbieten. Mhm. Das setzt ja schon mal voraus, dass sie grundsätzlich, wenn sie eine Expertenrolle einnimmt, was anderes sagen würde. Und tatsächlich, solange das jetzt nicht irgendwas ist, von dem ich jetzt sage, das ist natürlich ein sehr frauenspezifisches Thema, glaube ich nicht, dass sich das groß unterscheidet. Die hat ja die gleiche Kompetenz wie ein Typ. Die wird dann auch das Gleiche sagen wie ein Typ. Also das ist jetzt, weiß ich nicht.
Ihr könnt die verstehen, ja? Vielleicht ist das einfach eine falsche Erfahrung von mir gewesen.
Also mir geht es auch ein bisschen darum, halt um das Signal, das man sendet. Und wenn man halt, wenn ich jetzt einen Podcast mache halt mit 5 Gästen und ich habe immer nur 5 Männer, dann finde ich das Signal einfach verkehrt. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Ding, wo man 3 eigene Podcasts drüber macht.
Ja, ja.
Machen sollte, könnte.
Ja, ich glaube, da kommt man auch irgendwann in Teufelsküche. Ich hoffe halt einfach, dass das kein Signal aussendet, dass bei mir nur Männer eingeladen, also nicht nur eingeladen, einfach nur zu Gast sind, weil das halt Zufall ist. Ja, alle da draußen, das ist Zufall, ne? Bevor ihr mir da einen Strick draus dreht, ich habe gar nichts
gegen Frauen. Also im Vorgespräch hieß es doch, es waren erst drei Frauen und dann hat Fabio zugesagt, ne? So war das. Also okay, ich plaudere jetzt hoffentlich nichts aus, aber...
Kann ich bestätigen.
Ihr müsst mal eure Podcast-Verträge genau lesen, da steht das alles drin, das wird nicht erwähnt.
Oh, hoppla. Nein, du schneidest ja viel, hast du gesagt, ne?
Halten wir mal fest, André und Joey hassen Frauen, können wir mal so festhalten.
Ja, habe ich auch so verstanden, würde ich zu unterschreiben.
Ja. Ja, stimmt, richtig. Und Robin hatte gesagt, sein Podcast ist nur ein Abfallprodukt, richtig?
Ja. Ich weiß, da ist allerdings die Ironie unangebracht. Das ist halt einfach wahr.
Und der Einzige, der alles richtig macht, ist der Michael Furtenbach.
Ja.
Mhm. Ach, der heißt gar nicht Martin. Ach, herrje.
Danke.
Ah, Farbe.
Gut. Damit möchte ich jetzt hier den Deckel drauf machen. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu plaudern. An die Hörerschaft da draußen, jetzt blickt natürlich mal noch schnell in die Shownotes oder auch länger, zu finden unter gametalk.fm/spielepodcaster2 oder bei dir schon direkt im Podcatcher, weil da findest du auch die Links zu all den Podcasts von meinen hübschen Gästen hier. Da musst du definitiv mal reinhören, wenn du das nicht sogar schon tust. Wenn du zufällig bei gametalk.fm schon auf der Seite bist, natürlich gibt es da einen Abo-Button und so weiter. Den musst du natürlich klicken, wenn du das nicht schon gemacht hast, sträflicherweise. Für Feedback bin ich jederzeit gern zu haben, wenn es denn noch ein bisschen konstruktiv ist. Das wäre jedenfalls noch schön. Am besten schaust du mal rein, gametalk.fm/kontakt. Da findest du diverse Wege, wie du mich erreichen kannst. Jetzt möchte ich mich natürlich noch bedanken hier beim Fabu, beim Martin, beim Robin und beim André fürs hier mitplaudern, für die tolle Runde. Mir hat's viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
Yes.
Ja. Immer gerne.
Kurzer Funfact noch. Christian Schmidt war mal in meinem Schlafzimmer. Lass ich mal so stehen.
Oh. Das bringt dir jetzt auch nicht mehr weibliche Hörer, ne?
Naja, also...
Oder hast du Fotos gemacht?
Es gibt sogar Fotos, ja.
Zieht das so in der Bar? So, ach, ich hätte übrigens da so einen Podcast. Willst du nicht mal rumkommen? Ich muss das mal ausprobieren. Ja, vielleicht besser nicht.
Ich wollte das eigentlich im Talk, im Podcast selbst unterbringen. Das habe ich jetzt vergessen. Ich will damit jetzt auch gar nicht groß rumschleimen. Ich wollte es wirklich nur erwähnt haben, weil ich glaube, dass sich das viele Leute anhören sollten, weil das großartig war. Ich möchte einmal die Diskussion mit Jörg Langer bei Auf ein Bier empfehlen. Ich als alter GameStar-Fan und GameStar-Abonnent, ich war halt so 12, 13, 14, als das alles so passiert ist und aktuell war. Jetzt dann irgendwie fast 10 Jahre später oder über 10 Jahre später die ganzen Perspektiven nochmal aus einer anderen Sicht zu hören. Das war absurd interessant und ich habe auch echt größten Respekt vor Jörg, wie offen er da mit allem umgegangen ist in dem Podcast. Und die Interviewführung war natürlich auch sensationell, ganz davon abgesehen.
Ja, werde ich natürlich noch verlinken. Eigentlich müsste doch jetzt noch der Fabu bei auf ein Bier zu Wort kommen, um vielleicht noch mögliche Gegenperspektiven ansehen zu können.
Der Blick von außen.
Ja.
Mein Facebook-Konflikt mit Jörg Langer. Aber ich glaube, das E-Book muss erst fertig sein und dann machen wir das.
Fabu packt aus.
Super.
Mich persönlich verbindet, glaube ich, deine Hassliebe mit Jörg Langer.
Ich hätte mal fast bei Gamers Global angefangen.
Ja, das merkt man.
Ja, danke schön.
Gut, jetzt ich muss hier abbremsen. Deckel drauf. So, fertig. Vielen Dank hier an euch fürs Mitplaudern.
Das war gerade interessant. Gib den Jungs noch 2 Minuten.
Ja, wir reden dann weiter, wenn ich hier auf Stopp gedrückt habe. Vielen Dank an dich da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist beim nächsten Game Talk wieder dabei. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss.
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 Penis.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.